Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Ich starte mit einer kleinen Anekdote. Vor ein paar Wochen habe ich auf einer Straße ohne Wendeverbot in einem günstigen Moment, weil einfach kein Auto gerade auf der Straße war, vorsichtig gewendet. Und dann kam circa 30 Meter von mir entfernt eine Fahrradfahrerin um die Ecke, nicht mal sehr schnell, sieht mich und schreit völlig losgelöst: Was zum Teufel tut er da? Das fühlte sich dann so ein bisschen an wie ein Zeitlupe-Moment im 80er-Jahre-Actionfilm und ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Aber nun ja, also sie kam um die Ecke und hatte mich vorher nicht gesehen, sei es drum. Jedenfalls, möglicherweise werdet ihr jetzt gleich da draußen auch sagen: Was zum Teufel tun sie da? Wenn ihr hört, welches Novum es jetzt bei Blutrausch gibt.
Ja, dann weihe uns doch mal ein.
Dann weihe ich. Ja, dann hau ich mal raus. Folgendes, wir haben uns auf mein Bestreben hin, das muss man dabei sagen, nun doch schlussendlich dafür entschieden, eine Triggerwarnung einzuführen. Hintergrund ist einfach der, dass wir ganz gerne diejenigen von euch, die vielleicht zu sensibel sind, diese Inhalte zu hören, die wir hier verarbeiten oder die vielleicht selbst betroffen sind oder sowas im Allgemeinen einfach nicht verkraften oder einfach auch deren Ohren zu jung sind, schützen wollen. Und aus diesem Grund nun ab dieser Folge 100, was ist das, 36, 37, nun fortan mit einer Triggerwarnung. Wir sprechen hier über Kriminalfälle, teilweise leider auch explizite Gewalt, die stattgefunden hat. Wobei Fabian sich sehr stark darum bemüht, das aufgrund meiner Sensibilität möglichst irgendwie im Rahmen zu halten. Aber dennoch gibt es natürlich Inhalte, die durchaus hart sind und nicht für jeden gut zu vertragen sind. Also fortan, Triggerwarnung, ihr wisst Bescheid. Sollte das nichts für euch sein, ist das leider nicht der richtige Podcast für euch.
Ja, die gute alte Triggerwarnung, da sind ja Experten durchaus geteilter Meinung, auch was dieses, dieses Ding angeht, von wegen Menschen, die schon traumatische Erfahrungen gemacht haben. Viele Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Triggerwarnung an sich eher zum Retraumatisieren beiträgt als der Inhalt des Podcasts. Also das ist ein Argument, was so ein bisschen schwach ist. Aber das mit den Ohren, die vielleicht zu jung sind für solche Sachen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ihr wisst, Daniel ist Pädagoge, der hat da diesen Kinderschutzgedanken etwas mehr verinnerlicht als ich. Es wird wahrscheinlich niemanden davon abhalten. Sind wir ehrlich, wenn wir sowas als Kinder oder als Jugendliche entdeckt hätten, diese Warnung, ihr seid noch zu jung, macht mal aus, hätte uns eher motiviert. Aber ich sehe, wo du herkommst und ich finde es okay. Ich finde, es ist nur sinnvolle Änderung.
Ich hoffe, dass es eine Wirkung hat.
Du bist mit einer persönlichen Anekdote eingestiegen. Ich will eine ähnliche persönliche Anekdote erzählen. Ich bin vor einiger Zeit mit den Hunden durch die Stadt spaziert und ich bin so auf dem Bürgersteig gewesen und uns kam so eine Frau entgegen, so weiß ich nicht, 50, gut angezogen, also so, hatte so ein Business-Woman-Vibe irgendwie und die war so vor sich hin in ihr Handy vertieft und hat mich nicht gesehen und hat dann so irgendwann aufgeschaut von ihrem Handy und hat mich dann so gesehen, so 5 Meter vor ihr, sage ich jetzt mal, mit den Hunden, so 5, 6 Meter, sagte laut zu sich: Oh mein Gott, und wechselte die Straßenseite. Und oh mein Gott, werden vielleicht auch manche von euch heute zu diesem Fall sagen, den ich präsentiere. Da schlage ich jetzt elegant den Bogen.
Elegant. Dann leg mal los.
Ja, zuerst lege ich damit los, dass ich mir eine Bierflasche öffne. Ich habe hier aus lauter Verzweiflung, während ich auf dich gewartet habe, schon meinen Whisky-Cola getrunken. Jetzt muss ich das Bier köpfen. Sekunde.
Das ist so witzig, es ist schön. Also ich höre das immer nicht. Ich höre immer hinterher erst, wenn wir die Folge quasi fertig im Kasten haben und die dann bei Spotify und so weiter läuft, höre ich erst so das Geräusch. Aus irgendeinem komischen Grund wird das bei mir gecuttet. Das ist also, ich habe Fabian Unrecht getan, ich habe ihn ganz häufig gedisst in der Vergangenheit dafür, dass er es nicht mehr drauf hat, so ein Flaschenploppen zu erzeugen, aber ganz ehrlich, es liegt wirklich an der Technik.
Ja, das Geheimnis ist, ich schneide das Geräusch dann immer später rein, damit es dann irgendwie richtig professionell und cool klingt.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
Ja, ich habe natürlich wieder einen Fall mitgebracht, der uns ein bisschen in der Zeit zurückführt, der uns auch in ein anderes Land führt und der, wie Daniel am Anfang schon gesagt hat, durchaus auch explizite Gewalt aufweist. Ich werde wieder, wie auch er das in seinem Intro gesagt hat, versuchen, das so ein bisschen ja, angenehmer zu verpacken. Wir haben einen Fall, der vielleicht gelöst ist, vielleicht aber auch nicht. Also den umgibt so ein bisschen ein Mysterium. Es kann sein, dass er zumindest teilweise gelöst ist. Ein sehr spannender Fall, wie ich finde, der uns ins Jahr 1977 führt. Ich habe dir so ein paar schwarz-weiße Fotos geschickt. Die hast du wahrscheinlich bekommen.
Ja, habe ich bekommen.
Auf dem allerersten Bild, da siehst du drei Mädchen, drei junge Mädchen, also Kinder tatsächlich noch, die bilden so das Kernstück der heutigen Geschichte. Das sind von links nach rechts die 8-jährige Lori Lee Farmer, die 9-jährige Michelle Heather Goose und die 10-jährige Doris Denise Milner.
Mhm.
Die kommen alle aus der Nähe der Stadt Tulsa in Oklahoma. Broken Arrow heißt deren Heimatstadt. Übrigens, absolute Premiere. Ich freestyle hier komplett. Ich habe jetzt mir die Kritik von Martin zu Herzen genommen, unserem letzten Live-Auftritt betreffend. Ich habe jetzt hier, normalerweise habe ich ja so ein paar so Stichworte und Jahreszahlen und alles mögliche so aufgeschrieben. Also ich habe kein Skript, ich habe so einen schlauen Zettel, sag ich mal. Heute habe ich gar nichts. Einfach, um das mal so durchzuziehen, um dann für die nächsten Live-Auftritte einfach zu üben, komplett frei vorzutragen, wie gesagt.
Lieber Martin, ich hoffe, du hast jetzt in diesem Moment, wenn du es hörst, also erstmal schöne Grüße, aber dennoch so ein kleines, so ein klitzekleines schlechtes Gewissen, weil du siehst, welches Trauma das bei Fabian ausgelöst hat.
Nee, es hat eher meinen Ehrgeiz angespornt, denn wir müssen ja sagen, beim allerersten Live in der Krombacher Brauerei und auch bei dem Fall in Hamburg, da habe ich ja tatsächlich zu 90% frei vorgetragen und das ist schon, ich habe es tatsächlich deswegen auch so als mich an der Ehre packend empfunden danach Limburg, aber wir hatten es aufgeklärt, ne? Wir hatten 4 Fälle innerhalb von 2 Tagen, die wir durchgekaut und präsentiert haben. Da war mein Kopf einfach nicht in der Lage, das ohne Hilfestellung durchzuziehen.
Und jetzt machst du es aber dennoch, aus welchem Grund genau? Also um es quasi sportlich sozusagen zu sehen und zu gucken, was du alles Freestyle kannst.
Ja, einfach um wieder so den Kopf zu trainieren und zu gucken, ob man auch ohne Krücke einfach hier durch so einen Fall kommt und ja, dem Martin zu zeigen, dass es geht. Dann für das nächste Live auf jeden Fall.
Fabian, möglicherweise ist das jetzt so eine Themennische sozusagen, die wir jetzt gerade hier finden, nämlich Gedächtnistraining via True Crime, weißt du?
Ja, vielleicht interessant.
Ich wette, dass es so ein Buch noch nicht gibt. Also du könntest jetzt eins schreiben.
Ja, ich würde gerne mal vielleicht ein Buch schreiben, aber das würde wahrscheinlich andere Thematiken behandeln. Bevor wir in den Fall einsteigen, hast du das Wort Training kurz angesprochen. Vielen Dank wieder an die von euch, die mir privat bei Instagram folgen und mich diese Woche auch wieder hart genervt haben, wenn ich keine Gym-Bilder gepostet habe. Das hat mich echt motiviert, diese Woche hart durchzuziehen und ich merke so, es kommt langsam wieder diese Selbstverständlichkeit rein, so von früher. Ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür.
Ja, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es wieder läuft bei dir besser. Also wenn du sagst, es kommt langsam wieder so ein Rhythmus rein, ist doch schön.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Also dieses Overthinking hat aufgehört. Also ich hatte den Rhythmus schon ein paar Mal gefunden, aber immer wieder habe ich mich dann selber sabotiert halt durch diese depressive Willibald-Geschichte, die mir dann gesagt hat, so ja, also nach ein paar Mal gehen habe ich mich dann quasi selber wieder sabotiert und dachte, nee, ist zu voll, gehe nicht dahin, zu viele Menschen und alles blöd und so, mach mal eine Woche Pause und das erlaubt ihr mir diesmal nicht mehr. Das ist einfach großartig. So.
Das sind die positiven Synergieeffekte der sozialen Medien. Sehr schön.
Ja, das ist wirklich so. Das ist die Community, die einfach unfassbar cool ist. Also, und uns dann wirklich nicht nur auf der True Crime Seite irgendwie hilft, sondern jetzt dann auch so dann quasi ins Privatleben Einzug hält. Auf der anderen Seite hören wir ja auch immer wieder, das kam jetzt auch diese Woche von wirklich einigen Mitgliedern der Community, dass wir euch irgendwie durch schwere Zeiten helfen. Da haben uns wieder einige Leute geschrieben, dass sie depressiv beispielsweise in Kliniken sind oder das Haus sehr, sehr selten und ungern verlassen und uns zu hören ihnen einfach Struktur gibt und so ein bisschen Alltag bereitet. Und das sind einfach diese Feedbacks, die uns unheimlich gut tun, die uns unheimlich motivieren. Und das ist, wie Daniel sagt, dann so ein Synergieeffekt. Ne? Wir tun euch was Gutes mit unserem Hobby und ihr tut mir was Gutes, indem ihr mich da in den Arsch tretet und zum Sport motiviert. Daher für alle Leute, die noch kein Teil der Community sind, ändert das, kommt rein, kommt dazu, lasst uns bei Instagram wachsen, lasst uns generell wachsen, abonniert uns bei den Streamingdiensten eurer Wahl, tut uns auch gerne was Gutes und lasst uns eine Bewertung da bei den Streamingdiensten eurer Wahl. Und ja, wenn ihr uns darüber hinaus was Gutes tun wollt, dann findet ihr bei Instagram im Linktree und in den Highlights die verschiedenen Möglichkeiten, also Shop, Holy, Kofi, da könnt ihr dann, das war der kurze Werbeblock, einfach auch so ein bisschen ja, helfen, dass der Podcast bestehen bleibt, vorangetrieben wird und so weiter.
Und wenn ihr, wenn ihr euch nachts das Ganze hier reinzieht und also gezwungenermaßen vielleicht wach bleiben müsst oder sowas, oder wenn ihr gerade beim Sport seid und irgendwie wieder Flüssigkeit nachschieben müsst, denkt daran, bei uns gibt es, Achtung Werbung, wunderbare Rabattcodes für Holy und da könnt ihr ordentlich was sparen und uns auch gleichzeitig unterstützen. Also um diesen Blog noch zu vollenden, Fabian, mit welchen Rabattcodes wird man glücklich?
Genau, auch da findet ihr in den Highlights den Creator-Link, also da könnt ihr auf den Button Holy klicken, findet da den Link und mit Blutrausch 5 sparen Neukunden 5 Euro bei der ersten Bestellung und mit dem Code Blutrausch sparen Bestandskunden 10% bei der Bestellung, also das lohnt sich tatsächlich schon. Je nachdem, was du dann da alles holst, 10% ist schon eine gute Sache. Ich poste auch die Tage nochmal Links zu unseren nächsten Live-Shows. Da möchten wir euch natürlich auch gerne dabei haben. So, und jetzt beschließen wir diesen hemmungslosen Werbeblock damit, dass wir kurz darauf hinweisen, falls ihr euch fragt, wo ist das Abschweifen? Es gibt ja aktuell wirklich viele Gründe, um abzuschweifen. Mein Freund Friedrich Merz, der macht ordentlich geile Sachen und Trump und Elon Musk, die haben die geilste Trennungsgeschichte seit J-Lo und Ben Affleck.
Warte, jetzt würde ich gerne Musik einspielen. Jetzt bräuchte ich so einen Stefan Raab-Knopf nochmal, um irgendwie romantisch, egal. Machen wir weiter.
Ja, aber das werden wir diesen Monat auf jeden Fall gesondert besprechen, denn wir werden jetzt einfach tatsächlich diesen Monat Stockbrot raushauen, Folge 1. Ich sammle hier richtig Material. Ich habe Daniel nur gesagt, es wird grob um Politik gehen und um Gesetzgebung, denn da gibt es so ein paar Sachen, die ich gerne mal richtig losledern und abschweifen möchte. Also ihr werdet
das uns Gemeine ist, das Gemeine ist, der macht es wieder genauso wie vorher und der will mir nichts verraten. Der alte Sadist. Und das Ding ist halt, ich kann mich null darauf vorbereiten und ihr wisst ja, das Thema Politik ist riesig. Das heißt, mal sehen. Fakt ist, lieber Fabiano, ich werde auf jeden Fall, werde ich also auch natürlich eigene Themen mitbringen. Genau. Aber so denke ich jedenfalls, werde ich, um, sag ich mal, das Gleichgewicht zu halten, auf politische Themen verzichten.
Ja, ich erwarte ein Themen-Ping-Pong.
Also zumindest in der nächsten Folge zumindest so. Ne? Das ist nicht für immer so.
Ja, es ist gut. Aber ich, wie gesagt, du kannst Themen mitbringen, zu denen ich dann nichts weiß. Da kannst du mich dann auf dem falschen Fuß erwischen. Und ja, für euch da draußen, falls ihr euch fragt, was da passieren wird. Wir wissen selber nicht, was in diesem Podcast passieren wird. Das wird ein Laber-Podcast, der im Prinzip genau das verkörpert, was unser Abschweifen hier immer getan hat. Wir werden hier weiterhin hier und da abschweifen, aber das wird dann hoffentlich bei Stockbrot größtenteils stattfinden und da dann auch so Sachen ansprechen wie, weiß ich nicht, Geschichte, paranormale Phänomene, worauf wir einfach so Bock haben. Filme, Filmtipps, Serientipps, Musik, Politik, Gesellschaft, Religion, Daniels Haarschnitt,
Sport. Keine Ahnung. Haben wir schon über Essen gesprochen?
Essen,
gutes Thema. Wir werden auch über Essen sprechen. Und zwei Sachen wollte ich schon noch loswerden, bevor wir hier loslegen können. Das tut mir so leid, aber so ist es nun mal. Solltet ihr in dieser Folge so ganz leise Tropfsteintropfen hören oder möglicherweise den steinigen Höhlenklang eines Felsgebirges oder so hören, dann liegt das möglicherweise daran, dass Fabian mal wieder aus La Gomera aufnimmt. Er ist in der tiefen schwarzen Höhle. Manchmal, aber auch nur manchmal, jetzt wollte ich was singen, mache ich Screenshots oder wir machen Screenshots und posten die dann kurz bei Insta so, damit ihr irgendwie ein Gefühl für die Folge bekommt. Vielleicht mache ich das heute in einen guten Moment sozusagen, wenn ich mal so ein bisschen Gesicht erahnen kann. Ansonsten gucke ich in ein schwarzes Loch. Jetzt sehe ich gerade das freche Lachen, zwei Zähne blinzeln, warte, Zack, Screenshot. Ja, der versteckt sich heute mal wieder, der Fabian. So ist es halt, kann man nichts machen. Zweite Sache, was du eben angesprochen hast zum Thema sehr viele persönliche Feedbacks, das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und es ist schon so, dass man sagen muss, dass das der Punkt ist, der, also ich würde mal sagen, von dem wir gekommen sind quasi, also der uns zum ersten Mal so einen richtigen, riesigen Motivationsschub gegeben hat, diesen Podcast weiter fortzuführen, als wir so persönliche Rückmeldungen von euch bekommen haben, dass wir euch irgendwie durch schwere Zeiten bringen. Auf so eine Idee sind wir im Vorfeld gar nicht gekommen, weil wir halt dachten, okay, keine Ahnung, wir sprechen halt über True Crime, dass man damit halt Menschen noch eher helfen kann, ist nicht irgendwie selbstverständlich. Nicht so der erste Gedankenansatz vielleicht. Naja, und so ist es halt für uns ein, so nach wie vor der Hauptmotivator, muss ich sagen, sowas zu wissen. Und mich berührt das tatsächlich sehr, wenn du sowas erzählst oder mir dann auch dementsprechend solche Texte zeigst, die uns geschrieben werden. Das ist immer eigentlich das größte Geschenk, was es hierbei gibt.
Ja, definitiv. Das ist tatsächlich wirklich so. Also ich habe ja schon mal gesagt, in einer der letzten Folgen, ich habe dieses Jahr so ein bisschen gehadert irgendwie mit vielem, weil ich das Gefühl hatte, so wir haben vielleicht so das, die Grenze des Wachstums erreicht und vielleicht geht es nicht mehr weiter. Und man kann ja ganz offen drüber sprechen. Nämlich hat das auch wirklich getroffen, dass es so viele Podcast-Produktionen gibt, die meiner Meinung nach qualitativ ähnlich sind wie wir, die auch ähnlich veröffentlichen, was den Turnus angeht, aber die einfach finanziell sehr gut aufgestellt sind, weil die professionelle Produktionen sind, weil die andere Partnerschaften haben als wir. Und ich habe so ein bisschen damit gehadert, dass ich dachte, ey, wir stecken viel rein, wir haben das einfach nur so halb monetarisiert, hier und da so ein bisschen, auch wenn natürlich Partnerschaften und so da sind, da sollte viel mehr gehen, warum machen wir das eigentlich? Und dann war Limburg so ein Ding, wo ich einfach in so viele glückliche Gesichter gesehen habe und dachte, yo, deswegen machen wir das und dann all diese persönlichen Nachrichten. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe so ein bisschen meinen persönlichen Antrieb für mich verschoben im letzten Jahr und bin so von diesem, ey, es ist ein geiles Hobby, hin zu dem Gedanken, wir müssen professionalisieren, wir müssen vielleicht auch ein bisschen verdienen. Und das hat sich für mich in den letzten Monaten wieder so gerade gerückt. Und ich sehe einfach so, ey, wir erreichen euch, wir tun euch vielleicht was Gutes und das ist der Grund, warum wir das hier machen, so, Punkt.
So sieht's aus.
Ich will nicht lügen, ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn beides Hand in Hand gehen könnte. Ich blicke ja nicht neidisch, aber doch mit so einem weinenden Auge auf die Leute, die davon leben können. Ich wünschte, das könnten wir auch. Ich würde meinen Job niemals aufgeben, aber es würde vieles leichter machen, das hier so als quasi Doppeleinkommen fahren zu können, ne? Aber es soll halt nicht so sein und wir nehmen das, was geht. Und wie gesagt, wir für jeden, den wir irgendwie berühren können von euch oder dem wir helfen können, auch wenn es so pathetisch klingt, da sind wir super dankbar. So, und jetzt genug geschleimt und geredet, ab in den Fall. Kannst du dich an deinen ersten Urlaub ohne Eltern erinnern, Daniel? Denn das spielt ja hier so ein bisschen eine Rolle.
Ja, erzähl mal, kann erzähl. Ich war, also ja doch, es ist ein Urlaub gewesen. Ich war ein bisschen älter als diese drei Mädels hier. 9 oder 10 bin ich damals mit meinem besten Freund Christoph in seine Heimat gefahren über die Sommerferien und vereinbart waren damals zunächst, ich glaube, drei Wochen, es gibt ja immer 6 Wochen Sommerferien in Deutschland, also für all diejenigen Hörer von uns, die vielleicht im Ausland das hören und bei denen es anders ist, also kurz zur Erklärung. Und dann wurden aus den 6 Wochen, aus den 3 Wochen dann irgendwie 6 Wochen, weil wir dann irgendwie länger dort geblieben sind und das Ganze war in Chorzów. Ich habe also quasi den ganzen Sommer in Polen verbracht. Und also rückblickend ist es irgendwie eine schöne Geschichte gewesen, etwas, woran ich mich total gerne zurückerinnere, weil das so auch generell die Freundschaft auch mit Christoph damals, also für mich eine super prägende Zeit meiner Kindheit war und etwas, wo ich immer wieder mit ganz viel Freude zurückblicke und was mich in vielerlei Hinsicht auch auch medial geprägt hat. Also wir waren die krassesten Bruce Lee-Fans auf der ganzen Welt und haben uns also alle Actionfilme angesehen. Sylvester Stallone, mit dem habe ich die ersten Böller gezündet. Wir haben Fußball gespielt. Der hat mir gezeigt, wie man Fußball spielt. Wir haben uns gekloppt und wir haben alles gemacht eigentlich. Das war einfach eine geile Zeit. Und mehr mit dem war ich in Polen und ich hatte aber auch gleichzeitig Heimweh ohne Ende. Ich habe als Kind, ich glaube, die krasseste Schlafwandelaktion ever gebracht. So wurde mir berichtet. Und ja, also das war so mein erstes Erlebnis.
Ja, Mein erstes Erlebnis war ganz ähnlich wie das, über das wir heute sprechen. Ich war 10 und bin mit dem Turnverein meines Heimatdorfes, dem guten alten TV Dresselndorf, für 3 Wochen, glaube ich, oder vielleicht waren es auch 4, es war auf jeden Fall relativ lange, nach Sylt ins Zeltlager gefahren. Und das war das erste Mal tatsächlich ohne Eltern. Ich war 10 und das war wahrscheinlich so eine ähnliche Atmosphäre wie die 3 Mädchen, über die wir heute sprechen, das erlebt haben. Also wenige Betreuer, die waren auch alle eher so jugendlich, so, also Erwachsene waren da nur so 1, 2 bei und wir waren so 10, wie gesagt, hatten unsere Fahrräder dabei, Schlafsack im Zelt und jeden Tag Programm, das erste Mal ohne elterliche Überwachung.
Mhm.
Wie gesagt, die 3 Mädels, die ich eben vorgestellt habe, Laurie Farmer, Michelle Goose und Doris Milner, die kommen aus Broken Arrow in der Nähe von Tulsa. Das ist eine Stadt in Oklahoma, eine relativ große. Die sind 8, 9 und 10 Jahre alt, die kennen sich nicht. Also ihre Heimatstadt ist durchaus groß genug, dass die sich da noch nicht über den Weg gelaufen sind. Die lernen sich im Laufe dieses Urlaubs kennen.
Hm.
Laurie Farmer, das Mädchen ganz links in diesem Dreierbild, ist so, ja, so ein kleiner Überflieger. Die überspringt einfach mal direkt die 2. Klasse, nachdem da auffällt, dass die total unterfordert ist in der Schule. Die ist sportlich, die nimmt auch schon an so kleinen, ja, so kleinen Schönheitswettbewerben teil. Also jetzt die Eltern schlachten jetzt die nicht so riesig aus, aber die macht so kleine Little Miss-Wahlen, die gewinnt und ist eben super intelligent und begabt und nebenbei sportlich sehr aktiv neben der Schule. Da wird also auf jeden Fall eine große Zukunft irgendwie vorausgesagt. Die macht einen IQ-Test, der ein IQ von ungefähr 130 ergibt. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Also das ist tatsächlich hochbegabt.
Ja, also abgefahren auch, ne, für so ein kleines Kinderhirn sozusagen, was selbst noch in der Entwicklung ist, so ganz viele Dinge zu erleben.
Ja.
Ja, okay.
Ja, und Michelle Goose, 1 Jahr älter, 9 Jahre, die ist eher schüchtern, aber hat das große Hobby, Fußball zu spielen. Fußball ist ja in den Vereinigten Staaten tatsächlich immer noch eher ein Mädchensport. Da ist die Damen-Nationalmannschaft ja auch deutlich erfolgreicher als die Herren. Die Herren, die ziehen jetzt langsam nach, die MLS, also die Profiliga der Herren, die ist sehr, sehr professionalisiert worden in den letzten Jahren. Aber so in den 70ern bis rein in die frühen 2000er war das tatsächlich ein eher mädchendominierter Sport. Ich kann mich da an meinen Schüleraustausch erinnern. Da hat man sich gefühlt wie, weiß ich nicht, Ronaldinho, wenn man hier auf einem halbwegs vernünftigen Niveau gespielt hat und dann da in so einer Schulauswahl unterwegs war, dann hat man wirklich alles stehen und liegen lassen da, links und rechts.
Mhm.
Naja, und Doris Milner, die Älteste, die ist die, die am wenigsten Lust auf diese Reise hat, denn eigentlich sollte noch eine gute Freundin von ihr mitfahren, die hat aber kurzfristig, musste sie dann irgendwie passen, das hat dann finanziell nicht gepasst und so hat Doris eigentlich gar keine große Lust und ist von vornherein quasi schon mit Heimweh und Vermissen des Elternhauses unterwegs. Also der hat es am schwersten, ist es am schwersten gefallen, so diese Trennphase vom Zuhause. Aber ihre Mutter, die ja besteht so ein bisschen darauf, dass Doris fährt, die möchte das auch so ein bisschen als, wie soll ich sagen, für ihr charakterliches Wachstum, also weil sie jetzt gerade da keine Lust drauf hat und dem eher negativ gegenübersteht. Die Mutter denkt halt, wenn du etwas tust, was jetzt erstmal so ein bisschen negativ ist, wo du keine Lust drauf hast und dich dann darauf einlässt und die guten Seiten findest, dann bringt dich das charakterlich voran, weißt du, dann hast du so in den sauren Apfel gebissen und hast was Gutes daraus gezogen. Und sie verspricht dir aber auch im Ernstfall, wenn es ihr wirklich gar nicht gefällt, wenn das Heimweh zu stark ist, dann holt sie ab. Es ist 1 Stunde Autofahrt zwischen dem Camp und zu Hause und es gibt also nichts zu befürchten. Hintenrum steckt sie den Betreuerinnen und Betreuern so ein bisschen, die sollten so ein extra Auge auf Doris haben und die so ein bisschen, ja, aufpäppeln.
Ja, also ich sag mal, grundsätzlich würde ich ein Kind zu nichts zwingen, aber auf der anderen Seite deckt sich das schon auch mit meiner Einstellung. Also ich glaube, man sollte immer mal seine Komfortzone verlassen, also das gilt fürs gesamte Leben sozusagen, für jedes Lebensalter und dann natürlich auf verschiedenen Leveln und so, ne, klar. Um halt dann irgendwie ein Stück weiterzukommen. Also ich denke auch, dass das A, einfach eine tolle Erfahrung sein kann und einfach super viel Spaß machen kann. Es ist ja wie eine Party, auf die du vielleicht keinen Bock hast, dann gehst du doch hin und es wird die beste aller Zeiten. Und auf der anderen Seite lernst du Leute kennen und so weiter und so fort und du lernst eine andere Gegend kennen. Also ich glaube, das kann einfach nur unheimlich bereichernd sein. Es sollte aber, wie gesagt, nicht gegen den Willen des Kindes erfolgen, klar.
Ja, Pädagogik vielleicht auch ein Thema für Stockbrot. Ich sehe das tatsächlich auch so, ja, so ähnlich wie du. Also wenn es jetzt natürlich totaler Zwang ist und total gegen den Willen ist, dann ist das nicht gut. Aber ich glaube, dass wir in der Generation groß geworden sind, wo uns ganz, ganz stark gesagt wurde, mach auch mal Dinge, auf die du keine Lust hast, überwinde dich, das ist gut, vielleicht zu oft gesagt wurde. Ich glaube aber, dass das in aktuellen Generationen zu selten getan wird und Kinder und Jugendliche zu selten Dingen ausgesetzt werden, auf die sie keine Lust haben. Und das ist letzten Endes auch nicht gut, wie du schon sagst. Eine Grenzüberschreitung, also die eigenen Grenzen überschreiten hier und da, ist nicht verkehrt. Egal.
Ja, ja, also ganz kurz dazu vielleicht auch noch. Ist so ein Randthema, aber fand ich total spannend, weil das Brecht neulich mal erzählt hatte, in irgendeiner Folge bei Lanz und Brecht. Er sagte so, als Kinder hatten wir halt uns draußen und uns war unfassbar langweilig. Und dieses Langweiligsein war halt für ihn sehr prägend oder gelangweilt sein, weil es halt auch dazu führt, dass du ganz viele Eigenschaften entwickelst. So gute Eigenschaften, auch Resilienz und keine Ahnung, ne? So, also auch Zufriedenheit und keine Ahnung, verschiedene Dinge. Und das geht ja so ein Stückchen zumindest auch in diese Richtung jetzt hier, die du jetzt gerade zumindest angeschnitten hast.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir übrigens ein absolutes Rätsel, dass du dir Lanz und Brecht so anhören kannst. Ich habe jetzt ein paar Mal reingehört, weil ich weiß, du feierst den Podcast oder du hörst das sehr gerne.
Ja.
Und ich finde, das sind einfach zwei Menschen, denen man sehr anmerkt, dass sie sehr privilegiert sind und dass sie sehr, sehr wenig Ahnung vom normalen Leben haben und die da mit so einer Gutsherren-Mentalität über Dinge urteilen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Also ich klugscheiße auch unheimlich gerne, aber die sind echt next level.
Also ohne mich jemals näher eingelesen zu haben in die Vita der beiden, hatte ich zwischendurch auch immer so diesen, sag ich mal, übergreifenden Kritikpunkt, den du gerade auch angesprochen hast, dass ich häufig das Gefühl habe, dass die so, naja, aus einer sehr erfolgreichen Lebensperspektive darauf, auf vieles einen Blick werfen, so, ne? Und wenn die über politische Themen und sowas sprechen, dann ist es ja immer, also zumindest bei Brechts, auch mit einer sehr sozialen Komponente versehen, bei Lanz auch, aber sage ich mal eher linksperspektivisch so gerichtet, würde ich sagen. Aber es ist halt immer pro Mensch, würde ich mal sagen. So, immer sehr sozial, immer am Menschen interessiert. Sehe ich bei beiden. Nichtsdestotrotz denke ich mir immer, oder häufig, hey, boah, wovon redet ihr? Also der eine ist einfach so, keine Ahnung, hat eine Mega-Karriere im Fernsehen gemacht, ist Journalist, hat die ganze Welt gesehen, durfte überall hinreisen und der andere ist eben ein Buchautor, Philosoph und eben auch bekannt durch die Medien und auch sehr erfolgreich. Also so dachte ich mir, okay, Moment mal, so aus dieser Perspektive wirkte das manchmal ein bisschen unauthentisch auf mich. Und dann hat aber einfach mal Lanz ein bisschen von seiner Kindheit erzählt, der da irgendwie in Südtirol aufgewachsen ist und auch gar nicht viel hatte. Also all das scheint auch aufgebaut zu sein, was er erreicht hat. Und das wiederum honoriere ich dann. Und das macht ihn dann aus meiner Perspektive kredibil, weißt du? So, das ganz kurz dazu.
Ja, das stimmt. Also das will ich ihm gar nicht absprechen. Und ich ziehe den Hut vor der Karriere, die er gemacht hat. Aber das heißt ja nicht, dass man so ein bisschen den Kontakt zu den Wurzeln verlieren kann. Ich habe ja schon oft gesagt, mein größter Kritikpunkt an unseren Politikern heutzutage ist, dass die nicht aus dem echten Leben kommen, aber trotzdem Entscheidungen treffen, die unser echtes Leben betreffen. Also die haben keine Ahnung vom normalen Leben, aber prägen unser normales Leben mit ihren Entscheidungen. Und Lanz und Brecht als, sage ich mal, ja nicht Politiker, aber doch intellektuelle Instanzen, die auch gerne zu Rate gezogen werden, wenn es um irgendwelche sozialen Fragestellungen geht, denen fehlt meines Erachtens nach, so zumindest soweit ich das beurteilen kann, ich habe wenige Folgen gehört, so die Nähe zum normalen Leben mittlerweile zumindest auch, aber das ist, wie gesagt, vielleicht auch nur ein sehr oberflächlicher Eindruck und soll auch nicht Thema der heutigen Folge sein. Wir schweifen jetzt hier nicht ab. Wir sind am Sonntag, den 12. Juni 1977.
Okay. Das heißt also, wir haben jetzt den 7. Juni 2025, ungefähr zu dieser Zeit.
Ja, genau. Diese drei Mädels aus Broken Arrow, die reisen da gemeinsam an nach in dieses Camp Scott, das ist auch in Oklahoma, also eine gute Stunde von Tulsa, also von deren Heimat entfernt. Da vor Ort werden die Kinder dann so nach Jahren, nach Geburtsjahren und nach Herkunft eingeteilt und man weist denen dann gewisse so Ortschaften zu. Du hast so einen Plan von diesem Zeltlager.
Ja.
Die sind in dem Teil, der heißt Kiowa, also Kiowa geschrieben. Das ist so ganz links außen. Das ist so ein bisschen am äußersten Rand von diesem Camp Scott.
Ja, sehe ich.
Ja. Das ist in Realität gar nicht so nah an anderen Sachen dran, wie jetzt auf dieser Karte. Das ist so ein bisschen im Wald verschluckt. Also man kann das von den Wegen und von den Hauptgebäuden aus nicht sehen. Das ist so ein bisschen exkludiert.
Wie kann ich mir denn so ein Zeltlager vorstellen? Sind da die Kids wirklich nur unter sich oder sind die auch immer jeweils betreut?
Das ist so, dass da immer, also diese verschiedenen Einheiten, die du siehst, also wo die jetzt bei Kiowa landen, das sind dann immer so bis zu 8 Zelte, die so im Kreis stehen. In der Mitte ist so ein großer Lagerfeuerplatz mit so Sitzgelegenheiten, so Baumstämmen, wo dann die Leute aus den Zelten am Lagerfeuer sitzen können. Und es gibt immer ein Zelt für Betreuerinnen und Betreuer und 6, 7, 8 Zelte für halt dann die Kinder. Und es gibt immer für diese Einheit, für diesen kleinen Mini-Zeltplatz, gibt es immer so ein Schuppen, so eine Storage-Unit, da sind so Sachen drin gelagert und da sind aber auch kleine Duschen. Also es ist so für sich so ein eigener kleiner Campingplatz jeweils.
Ja.
Aber das Ganze ist dann in diesem großen Camp eingeordnet, wo es dann halt eben so einen Hauptessenssaal gibt und einen Hauptsee, wo man schwimmt und wo halt so verschiedene Sachen dann gemeinsam gemacht werden.
Ja, okay. Kann ich mir vorstellen. Aber dann ist ja gut. Also es gibt eine Betreuung, die sind jetzt nicht komplett alleine irgendwie am Rande sozusagen der gesamten Area, sondern irgendwie, ja, sind halt Aufsichtspersonen in der Nähe.
Ja, das Zelt, in dem die drei Mädels jetzt zufällig landen, denn wie gesagt, die werden jetzt ihre Geburtsjahre und ihre Herkunft nach gemeinsam eingeteilt, lernen sich jetzt kennen, kommen in ein Zelt, das Zelt Nummer 8. Das ist das einzige Zelt, das von nur 3 Kindern bewohnt wird. Alle anderen Zelte dieser Kiowa-Unit wird von jeweils 4 Kindern bewohnt. Es ist aber auch das einzige Zelt, das vom Betreuerzelt aus nicht einsehbar ist, weil da dieser Supply-Schuppen, wo auch die Duschen sind, die Sicht blockiert. Also der ist quasi in der Sichtlinie vom Betreuerzelt zu dem Zelt der Mädchen.
Okay, verstehe.
Doris hat ihre Heimweh mittlerweile abgelegt, schon auf der Hinfahrt. Die hat mit den Betreuerinnen gesprochen und hat dann da schon dann doch noch so eine Reiselust entwickelt. Und spätestens jetzt, als sie ihre 2 Zeltkolleginnen quasi kennenlernt, ist sie dann doch Feuer und Flamme und schreibt direkt am ersten Tag ihrer Mutter einen Brief, dass das Heimweh verflogen ist, dass sie richtig Bock hat, dass sie neue Freundinnen gefunden hat und dass die Mutter sich keine Sorgen machen muss.
Das war erstmal schön.
Ja, auf jeden Fall, das ist total schön. Lori, das jüngste Mädchen, die kleine intellektuelle Überfliegerin, die erzählt einem anderen Mädchen, das sie aus Tulsa kennt, dass sie auf jeden Fall jetzt so spontan Heimweh hat und sich gerade nicht vorstellen kann, da so ein paar Wochen zu verbringen. Aber das ist nur so eine Randnotiz. Also die hat trotzdem Spaß, aber erwähnt das halt so einer Bekannten gegenüber.
Mhm.
Am ersten Abend ist gar nicht viel geplant. Es gibt da so ein bisschen so Kennenlernspiele am Lagerfeuer und auch die Betreuerinnen und Betreuer, die den jeweiligen kleinen Plätzen zugewiesen sind, die lernen ihre Schützlinge kennen und man chillt da so am Lagerfeuer und dann irgendwann relativ früh am Abend geht es dann ins Bett. Man will so ein bisschen die Reisestrapazen vergessen und am nächsten Tag ist halt Programm geplant.
Ja. Und Programm heißt dann immer für alle oder wie ist das?
Ja, für alle, genau, ja.
Okay.
In dieser Nacht geschehen mysteriöse Dinge im Lager. Mitbewohner, Bewohner eines anderen Zeltes werden später erzählen, dass sie geweckt wurden, weil der Eingang ihres Zeltes geöffnet wurde und jemand mit einer Taschenlampe reingeleuchtet hat. Als sie dann irgendwie zur Eingangstür geguckt haben, ist die Person allerdings geflüchtet oder beziehungsweise weggegangen und die haben sich da nichts bei gedacht. Die dachten, das ist vielleicht ein Mitarbeiter, der einfach kontrolliert, ob alle in den Betten liegen. Das ist ja auch total normal, also das ist kein Abwegiger.
Ja, genau. Aber das haben dann die Kinder noch mitbekommen oder wie ist das?
Nee, also alle sind im Zelt und Bewohner von einem anderen Zelt, die erzählen dann später am nächsten Tag, dass sie halt nachts geweckt wurden oder mehrerer Zelte, weil jemand da das Zelt geöffnet und reingeleuchtet hat. Das ist dann wird am nächsten Tag bekannt. In der Nacht denkt sich da keiner was bei, die schlafen weiter. Eine Mitarbeiterin, eine Betreuerin, die wird geweckt, so zwischen 2:30 und 3 Uhr nachts, die hört Geräusche aus dem Wald. Irgendwie so ein tiefes Röhren und das aber nicht von einem Tier stammt, sondern dass sie für menschliche Laute hält, so kehlige Geräusche, und sie denkt, das ist irgendwie ein Mensch und sie will nachsehen. Sie findet aber niemanden. Also sie leuchtet, sie ruft auch, ob da jemand ist, aber dann hört das auch auf und sie findet da keinen.
Also es ist dann natürlich auch mega unheimlich, wenn das alles in der ersten Nacht passiert, ne?
Ja, voll. Also es ist total weird. Ja, wie gesagt, sie sucht da, findet aber niemanden, legt sich dann auch wieder hin, denkt sich dann, okay, vielleicht waren es doch irgendwelche Tiere, vielleicht hat sich jemand einen Scherz erlaubt, weiß sie jetzt nicht.
Ja.
Am nächsten Tag möchte genau diese Mitarbeiterin dann zur Dusche gehen und sie sieht in der Nähe von diesem Duschhäuschen, da liegt irgendwas, da liegt so ein Haufen Kleidung das, oder irgendwas in der Art, das kann sie nicht einschätzen. Hm. Als sie näher rangeht, denkt sie, es könnte auch ein Schlafsack sein. Und das weckt ihr Interesse, warum liegt da ein Schlafsack? Und sie geht näher ran und es ist tatsächlich ein Schlafsack. Und als sie den dann aufsammeln möchte, findet sie heraus, dass in diesem Schlafsack die Leiche von Doris Milner, dem 10-jährigen Mädchen, ganz rechts auf deiner Dreierliste liegt.
Also genau das Mädchen, was sich gerade überwunden hat, eigentlich, was jetzt gerade irgendwie Lust hatte und Spaß dran hatte, das Ganze zu unternehmen.
Genau, ja. Die ist so gut wie unbekleidet, also ihre Unterwäsche ist irgendwie runtergezogen und sie hat starke Wunden am Kopf und aber auch offensichtlich Gewalteinwirkung gegen den Hals erfahren. Diese Mitarbeiterin, die weiß natürlich, das Mädchen kommt aus Zelt 8 und die will jetzt schnell nachgucken, ob die anderen beiden Mädchen in Zelt 8, ob es denen gut geht. Und sie findet das Zelt leer und auf den ersten Blick, also so unordentlich vor, ne? Also die guckt da jetzt nicht lange rein, die auch guckt einfach nur rein, sieht, dass die Betten leer sind und dass es irgendwie Unordnung ist und die ist natürlich jetzt total in Panik.
Mhm.
Und läuft zu den Betreibern des Parks und man organisiert eine kleine Suchmannschaft so aus den Betreuerinnen und Betreuern. Man will die anderen Kinder jetzt nicht panisch werden lassen, da nicht in Mitleidenschaft ziehen. Und sucht jetzt das nahegelegene Waldstück ab und findet dann da die Leichen der anderen beiden Kinder aus Zelt 8.
Oh Mann.
Auch hier beide nackt, Doris Milner ebenfalls in einem Schlafsack. In diesem Schlafsack befinden sich mehrere Handtücher, die blutverschmiert sind.
Doris Milner ebenfalls, du sagst eben, dass Doris Milner im ersten Schlafsack war.
Ich meinte Michelle Goose, also das Fußballmädchen, also, ja,
ja.
Mhm. Ist auch in einem Schlafsack quasi aufzufinden, so,
mhm.
Quasi genauso wie Doris Milner, da sind blutige Handtücher mit im Schlafsack, die ist offensichtlich mit Klebeband gefesselt worden, hat auch Gewalt gegen den Kopf erfahren, das einzige Kind, das nicht in einem Schlafsack gefunden wird, ist Laurie Farmer, aber auch die ist wie ihre beiden Freundinnen nackt und mit Klebeband gefesselt und hat starke Gewalt gegen den Kopf erfahren.
Oh Mann.
Man beschließt jetzt, das Zeltlager sofort abzubrechen, alle Kinder nach Hause zu bringen und die Kinder, die erfahren gar nicht so richtig, was los ist. Man informiert auch nicht die Medien, man ruft auch die Eltern der drei toten Mädchen nicht an. Man organisiert einfach nur Busse für die Rückfahrt und die fahren jetzt also quasi zurück nach Tulsa. In der Zwischenzeit ist durchgesickert, dass es da drei Todesfälle gab. Das heißt, die Eltern, die jetzt fahren, um ihre Kinder vom Bus abzuholen, die wissen gar nicht, ob sie ihre Kinder noch abholen können oder ob das vielleicht die Opfer sind, weil die Namen der drei Toten nicht durchgesickert sind. Also,
oh, Horror.
Es ist eine totale Horrorsituation jetzt quasi für alle Eltern, die da hinfahren, in der Hoffnung, ihre Kinder abholen zu können. Und für drei Elternpaare wird dann eben der Horror vor Ort real. Deren Töchter sind eben nicht mitgekommen.
Schrecklich. Absolut schrecklich.
Währenddessen beginnt der Sheriff mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Camps eben mit der Spurensuche in dieser Kiowa-Unit. Man sieht sich jetzt dieses Zelt genauer an und das ist komplett blutverschmiert innen. Diese Handtücher, die man in dem Schlafsack von Michelle Goose gefunden hat, die wurden offensichtlich benutzt, jemand hat versucht, dieses Zelt zu putzen, also das Blut vom Zeltboden aufzuwischen. Warum auch immer, hat das offensichtlich nicht geschafft und dann die Handtücher mit den Kindern quasi entsorgt. Man findet einen Fingerabdruck an einem Bettgestell, der kann nach einiger Ermittlung dann niemandem aus dem Camp zugeordnet werden. Da ist dann die Frage, stammt der vom Täter oder ist der vielleicht von irgendwie von vor anno dazu mal noch da, also ist der sonst irgendwann dahin geraten. Ne?
Ja, was
also,
ja nur auch wirklich möglich ist. Ne?
Durchaus. Ist ja, also klar. Hat er mit der Tat zu tun, man weiß es nicht. Ne? Man findet aber noch andere Dinge. Man findet bei den Leichen der Mädchen, der zwei Mädchen, eine Taschenlampe. Habe ich dir auch ein Bild von geschickt.
Ja, habe ich gesehen.
Und die hat gleich mehrere interessante Merkmale. Zum einen findet man darin eine Zeitung, eine kleine Zeitung, die ist so in kleine Stücke gefaltet. Die sind hinter die Batterien geklemmt, damit die Batterien den Kontakt berühren. Also die Lampe ist innen drin so ein bisschen ausgeleiert und man muss die Batterien quasi mit der Zeitung so fixieren, damit die an den Kontakt kommen und damit die Lampe leuchtet.
Okay, das wirkt auch schon so ein bisschen zusammengebaut.
Genau, und vorne, das, was du meinst mit dem zusammengebaut, man hat quasi die große Leuchtfläche mit Zeitung und Klebeband so modifiziert, dass man so einen gebündelten, kleineren Lichtstrahl hat, also dass die Lampe quasi nicht so auffällig ist.
Ah, okay.
Das ist dieser gebastelte also Charakter.
Ein bewusstes Werkzeug sozusagen für die Nacht.
Genau, um sich da ja gezielt stiller fortbewegen zu können, unauffälliger fortbewegen zu können.
Ja.
Man findet auch eine Geldbörse und eine Sonnenbrille. Die kann dann einer der Betreuerinnen zugeordnet werden. Also wer auch immer diese Kinder getötet hat, hat offensichtlich diese Geldbörse und die Sonnenbrille aus dem Zelt der Betreuer geklaut.
Okay.
Also war da jemand vielleicht auf Diebestour und dann sind die Kinder so ein Zufallsopfer geworden. Die Wunden an den Köpfen deuten auf zwei Tatwaffen hin. Eine wahrscheinlich sowas wie ein Rohr, eine sowas wie ein Hammer. Die Fesselspuren sind verschieden, also die Kinder weisen zwei verschiedene Knotenarten auf und so mit den beiden Tatwaffen und auch mit den beiden Knotenarten muss man immer im Hinterkopf haben, es kann gut sein, dass es zwei Täter gibt. Ne? Auch so drei Mädchen, auch wenn die halt 8, 9 und 10 waren, unter Kontrolle zu bekommen und zu fesseln, ohne dass eins schreit oder abhaut, das ist für eine Person auch gar nicht so leicht. Ne?
Naja, gut, klar, das stimmt wohl.
Doris Milner wurde stark auf den Kopf geschlagen und dann letzten Endes stranguliert. Bei den anderen beiden Mädchen hat einfach die Gewalt gegen den Kopf gereicht, um sie zu töten.
Oh, schrecklich.
An allen drei Leichen wird darüber hinaus Sperma gefunden. Aber 1977, da ist das natürlich nicht viel wert. Da kann man maximal die Blutgruppe des Spurenlegers identifizieren. Da kannst du halt mit der, also du kannst halt einfach das, die Tatsache an sich feststellen, Sperma, okay, aber du kannst damit nicht viel anfangen.
Ja. Ja, es ist immer wieder schade, ne, wenn man sowas hört. Also, dass es einfach polizeilich oder auch, sagen wir mal, technisch nicht funktionierte. Ne? Ich glaube, das wäre im Nachgang auf jeden Fall super toll gewesen, weil man so viele Delikte hätte anders klären können.
Auf jeden Fall. Also diese Spur wird tatsächlich dann deutlich später nochmal ausgewertet und dazu kommen wir später.
Mhm.
Also alle drei Mädchen, muss man jetzt sagen, liegen so ungefähr 140, 150 Meter von ihrem Zelt entfernt. Die eine Leiche alleine, die anderen eben zu zweit.
Ja.
Die Polizei untersucht das Zelt weiter und findet auch Fußabdrücke. Einen der Größe 39 oder 40 und einen der Größe 44 wahrscheinlich von Armeestiefeln. Also der größere von einem Armeestiefel stammt. Der hat so eine grobe Sohlenstruktur, weist der auf. Und auch hier wieder die Wahrscheinlichkeit, vielleicht waren da ja zwei Leute dran beteiligt. Dieser kleinere Fußabdruck wird später allerdings nicht mehr angesprochen. Man konzentriert sich dann später nur auf diesen 44er Armeestiefel.
Ja, also ich finde 39 ist ja eigentlich auch so eine klassische Damengröße, ne?
Oh, da kommen wir nachher zu. Da hast du schon was angedeutet, ja.
Okay.
Bei einer Leiche wird ein langes schwarzes Haar gefunden, aber das ist auch erstmal nicht weiter auswertbar. Die Kinder erinnern sich jetzt daran, die werden zu Hause befragt, dass sie da eben nachts diese Erlebnisse hatten, dass da nachts jemand offensichtlich durch die Zelte gestromert ist und das Mädchen, das Lori Farmer von zu Hause kannte, dem sie erzählt hat, dass sie doch jetzt so ein bisschen Heimweh entwickelt am ersten Tag, das ist nachts wach geworden und das hat irgendwo im Wald nachts, sie kann keine Uhrzeit eingrenzen, ein Kind nach seiner Mama schreien hören und hat dann gedacht, das könnte Lori sein, so vielleicht so im Albtraum, dass die ihr Heimweh, aber das ist dann halt schnell verstummt und deswegen hat sie sich dabei nichts weiter gedacht.
Und wo war das Mädchen genau?
Das war in einem anderen Zeltplatz.
Das war also aus ihrem Zelt heraus hat sie so eine Mama gehört. So
genau, im Wald irgendwo. die Betreiber des Camps erzählen der Polizei jetzt, dass es vorher schon seltsame Begebenheiten gab, schon vor Start des Camps. Denn die Betreiber, die sind immer schon so ein paar Tage vorher da mit den Angestellten, mit den Betreuerinnen und Betreuer, die bringen quasi alles so auf Vordermann. Also du musst dir so vorstellen, dieses Camp Scott, das ist im Sommer quasi durchgehend belegt von irgendwelchen Pfadfindergruppen. Das liegt aber Herbst und Winter brach, also das ist dann quasi komplett unbenutzt. Und das heißt, Anfang der Saison kommen die dann dahin, machen Großputz, bereiten alles vor und sind dann schon mal so eine Woche vor Ort, um das dann quasi betriebsfertig zu machen.
Ja, verstehe ich.
Und das ist natürlich auch diesmal passiert. Diese Gruppe war jetzt die erste Gruppe, die das wieder in diesem Jahr in Empfang genommen hätte. Es gab noch so ein paar kleinere Reparaturarbeiten, die anstanden, deswegen erst relativ spät, Mitte Juni. Und die haben alle auch was zu erzählen, da die Leute, die jetzt da schon die erste Woche da waren, da sind Lebensmittel gestohlen worden. Da wurde ein seltsamer Mann im Wald beobachtet, aber weil der ist irgendwie angesprochen worden von ein, zwei Betreuern, der wirkte aber immer relativ nett und höflich, deswegen hat man sich da nichts bei gedacht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo jemand lebt im Wald, um dieses Camp herum, ist auf jeden Fall da.
Soweit hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es einfach nur quasi vielleicht andere Spaziergänge sind. Also auch, dass der Mann, wenn der dahergeht, das im Prinzip ist ja total realistisch, dass jemand, der spazieren geht, durch den Wald geht, dann möglicherweise auch auf so ein Camp stößt. Das zumindest was ihn betrifft. Die Diebstähle sind natürlich was anderes.
Ja, aber dieses Camp Scott ist derart ab vom Schuss, dass das also kein Ort ist, wo mal eben so ein Spaziergänger herkommt.
Ja.
Also hat man unterstellt, dass da vielleicht jemand im Wald wohnt in der Nähe des Camps und dass der, wie gesagt, der von den Lebensmitteln, geklauten Lebensmitteln so ein bisschen gelebt hat. Und nicht nur Lebensmittel sind geklaut worden, auch so andere Gegenstände. Und man hat zwei Tage bevor das Camp gestartet ist, einen Zettel gefunden, auf dem steht, wir sind auf einer Mission, Kinder aus Zelt 1 zu töten.
Das hat man wann gefunden? Zwei Tage vorher?
Zwei Tage bevor dann diese Pfadfindergruppe ankam.
So, also ich meine, wann ist der Zeitpunkt erreicht, die Polizei zu verständigen? Spätestens jetzt, würde ich sagen.
Man hat das nicht ernst genommen, man hat das für einen Scherz gehalten. Der Zettel ist auch entsorgt worden, also der ist auch dann niemals irgendwie gezeigt worden. Aber es gab auf jeden Fall seltsame Umstände, halten wir das fest, in den Tagen vor Eröffnung des Camps. Es wurden Sachen gestohlen, es wurde ein seltsamer Mann gesehen und es wurde dieser Zettel gefunden, der ja durchaus ja ernst zu nehmen ist, wenn man bedenkt, dass dann drei Tage später wirklich drei Kinder ermordet werden, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Der erste Verdacht fällt auf einen Farmer, dessen Farmland quasi direkt an das Campgelände angrenzt. Bei dem findet man Klebeband, das relativ ähnlich ist zu dem, das benutzt wurde, um die Kinder zu fesseln. Mehr hat man aber eigentlich nicht in der Hand gegen den und der hat auch ein Alibi. Also der ist auch nirgendwo gesehen worden. Der kann auch relativ eindeutig belegen, dass er zur Tatzeit einfach woanders war, dass er da nichts mit zu tun hat. Aber sein Name ist eben jetzt einmal so in der Zirkulation da in den Dörfern rundherum. Das geht jetzt rum, das Gerücht. Der bekommt Drohungen und so stirbt er dann quasi nach einem Nervenzusammenbruch, an einem Herzinfarkt, weil er quasi so umsonst beschuldigt wurde.
Oh krass, also direkt unmittelbar danach oder wann?
Ja, also einige Zeit später, aber in Verbindung mit diesen Anschuldigungen. Die Polizei hat aber relativ schnell einen anderen Verdacht. Und zwar lenken die ihr Augenmerk auf Gene Leroy Hart. Der ist Anfang 30, der kommt aus der Gegend und der ist schon wegen sexuellen Übergriffen aufgefallen. Das ist jemand, der hat so einen indigenen Hintergrund, der ist Cherokee, das ist die größte indigene Volksgemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Die haben da halt auch so ihre Reservate in dieser Gegend, auch in Oklahoma.
Ja.
Und Gene Leroy Hart, der war so ein bekannter, beliebter College-Sportler, guter Footballer, hatte eigentlich auch das Zeug, vielleicht was zu schaffen, aber war halt auch so ein Partygänger und hat sich dann so ein bisschen, wie man das so oft kennt, dann so ein bisschen die Karriere versaut, weil er einfach lieber gefeiert hat.
Ah ja.
Und ist dann polizeiauffällig geworden, weil er zwei junge Frauen vergewaltigt hat. Und die hat er dann eben auch mit Klebeband gefesselt und ihnen auch Mund und Nasen zugeklebt und die quasi in der Natur irgendwo liegen lassen, als er mit ihnen fertig war, um sie quasi dem Tode ausgeliefert. Also wollte sie da quasi sterben lassen. Die konnten sich allerdings befreien. Er wurde überführt und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, was natürlich auch ein absoluter Schlag ins Gesicht ist. Ne? Also doppelte Vergewaltigung, ja. Versuchter Mord und der kriegt eine Bewährungsstrafe.
Absolut.
Muss dann allerdings doch lebenslänglich ins Gefängnis, weil er in seiner Bewährungszeit mehrere Einbrüche begangen hat und dabei dann erwischt wurde und dann halt eben lebenslange Haft. Allerdings ist er 3 Jahre vor den Morden ausgebrochen.
Ja.
Und weil, okay, weil er die Gegend gut kennt, weil er eben diese indigenen Wurzeln hat, weil seine Mutter in der Nähe wohnt, geht der Sheriff davon aus, dass der wahrscheinlich da irgendwo im Wald wohnt und jetzt für diese Verbrechen verantwortlich sein könnte, weil die in sein Muster passen. Also sexuelle Übergriffe, Klebeband wurde benutzt zur Fesselung, so, das könnte passen.
Ja, es könnte wirklich sehr gut zusammenpassen. Wie du gerade Sheriff sagst, es gibt hier so ein Bild, auch schwarz-weiß, das du mitgeschickt hast, dass er eine Horde bewaffneter Männer zeigt, die in so eine kleine Farm oder sowas eintritt, darüber steht Twin Rivers und auf der linken Seite sieht man einen Sheriff mit Cowboy-Hut, also bilderbuchartig, wie man sich das vorstellt. Ein Winchester-Gewehr oder sowas in der Hand haltend. Man spürt bei diesen Bildern so richtig die alte Zeit.
Ja, oder tatsächlich immer noch die Gegenwart, auch gerade in diesen Bible Belt oder Südstaaten oder halt Appalachia, diese etwas ländlicheren Hillbilly-Staaten, das ist immer noch so. Also das Sheriff-Wesen ist ja ohnehin ein relativ interessantes Ding, das ist vielleicht auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht bewusst. Sheriffs werden gewählt, also das ist nicht so, dass du Polizist bist und dann dahin gesendet wirst, sondern du stellst dich zu einer Wahl, du sagst, ich möchte gerne hier in meiner Region Gesetz und Ordnung repräsentieren, und wenn du dann halt beliebt bist und die Leute denken, okay, du kannst dich gut durchsetzen, du hast das drauf, dann wirst du gewählt.
Denkst du, du wärst ein guter Sheriff aus dem Bergischen?
Ich wäre ein guter Sheriff, ja, ich glaube schon.
Ja, das glaube ich auch. Ich würde dich total gerne mit so einem Outfit sehen.
Ich würde dich dann zum Hilfs-Sheriff ernennen, denn auch das machen
die... Nein, ich bin raus.
Auch das machen die Sheriffs dann, die ernennen dann ihre Hilfs-Sheriffs. Das ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig, weil das natürlich auch bedeutet immer wieder, dass diesen Leuten auch gutes Training fehlt. Das ist ja generell so ein Kritikpunkt an der amerikanischen Polizei, dass die einfach wirklich beschissenes Training haben. Also ich habe hier bei mir im Haus wohnt ein angehender Polizist, der erzählt immer wieder von seiner Ausbildung, das ist ja ein Studium, ne, und von den Anforderungen. Und man kann also sagen, unsere Polizisten hier, die müssen schon einiges leisten, bevor sie auf die Menschheit losgelassen werden. Und selbst die sind dann ja nur bedingt auf die Praxis vorbereitet. Aber in Amerika, wenn du jetzt Sheriff werden willst, Hilfs-Sheriff, dann wirst du das einfach. Und wenn du in Städten irgendwie dich bewirbst bei der Police Force, dann kriegst du so einen 3-monatigen Crashkurs. Ne? Das ist natürlich geisteskrank.
Das ist komplett geisteskrank. Ich muss unweigerlich an Police Academy denken. Aber das ist nun wirklich ein Thema für Stockbrot. Ansonsten können wir gerne weitermachen. Ich finde es auf jeden Fall auch ein bisschen erschreckend. Ich nehme jetzt mal diese Macht als Deputy raus, das Prozedere weiterzuleiten quasi.
Ja, danke schön. Man ist jetzt erstmal so, wie gesagt, darauf festgelegt, okay, Gene Leroy Hart, der könnte es sein, aber man weiß nicht, wo man den findet. Bis 3 Tage nach der Tat, nach dem Morden, Jäger, ganz unabhängig von dieser Suche oder von diesem Fall, die finden 3 Höhlen in den Wäldern rund um das Camp. Und die untersuchen die so ein bisschen und es wird relativ schnell klar, dass da jemand gelebt hat in diesen Höhlen.
Mhm.
In der ersten Höhle findet man wieder eine Zeitung und die passt zu der Zeitung, mit der diese Taschenlampe modifiziert wurde.
Ah ja.
Da findet man Klebeband, das passt zu dem Klebeband, das verwendet wurde, um die Mädels zu fesseln. Da findet man eine Damensonnenbrille und da findet man Fotos und die stammen aus dem Fotolabor des Gefängnisses, in dem Gene Leroy Hart gesessen hat. Und der hat in diesem Fotolabor halt gearbeitet. Also der könnte sich da quasi nebenbei Abzüge von irgendwelchen Damenfotos gemacht haben, um die dann mitzunehmen.
Ja, das ist ja dann offensichtlich.
Also alles
deutet, dass er dahinter steckt, ja.
Alles deutet quasi auf ihn hin. In der zweiten Höhle findet man so Essensreste, Konservendosen. Also da scheint man sich ernährt zu haben. Und da findet man auch diese Armeestiefel, Fußspuren Größe 44.
Ja.
Und in der dritten Höhle, die etwas weiter abseits ist, da findet man eine handgeschriebene Notiz, der Mörder war hier mit Datum. Das ist natürlich total weird, dass da jemand dann so schreibt, der Mörder war hier. Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass die Cherokee-Gemeinde und auch Bürgerrechtler dem Sheriff so ein bisschen vorwerfen, dass die Gene Leroy Hart einfach nur framen, weil der halt einfach indigen ist, weil der ins Bild passt und weil die einfach einen Schuldigen suchen. Und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Sheriff, der wird großen Druck haben, einen Schuldigen zu finden. Drei Kinder, die ermordet wurden, offensichtlich Sexualmord. Der wird schon unter Druck gesetzt werden, da schnell was zu machen. Und da verfällt man vielleicht schnell darauf zu sagen, okay, der Typ ist uns sowieso suspekt, den framen wir jetzt.
Ja, ist möglich. Also es kann eigentlich im Prinzip auch alles wirklich gestellt sein. Mit Ausnahme vielleicht dieser Filmdosen oder was das jetzt war. Das sind schon sehr tiefe Insider-Informationen sozusagen, die du brauchst, um genau so einen Gegenstand dort zu platzieren zu können oder zu wollen. Aber alles andere kann wirklich auch fingiert sein.
Ja, dazu kommen wir später noch. Man findet Gene Leroy Hart jedenfalls nicht, bis man ihn einige Zeit später circa 80 Meilen weiter im Haus eines Freundes aufspürt. Auch mitten im Wald, so eine Waldhütte. Der Mann ist auch Cherokee. Und der hat eben Gene Leroy Hart da 2 Jahre lang quasi mehr oder weniger bei sich versteckt. Also nicht durchgehend, sondern immer wieder mal. Und bei der zweiten Hausdurchsuchung findet man in dem Haus dann Gegenstände, die aus dem Camp gestohlen worden sind. Auch das für die Bürgerrechtler wieder so ein bisschen fishy. Warum hat man das nicht bei der ersten Durchsuchung des Hauses gefunden, sondern erst bei der zweiten? Die unterstellen also, das wurde da irgendwie platziert. Ne? Diese Sonnenbrille, diese Frauensonnenbrille, die man in der Höhle gefunden hat und auch eine in diesem Haus von diesem Sam Pigeon, also dem Mann, wo Gene Hart gewohnt hat. Da muss man dazu sagen, dass Gene Hart die Angewohnheit hatte, die Sonnenbrillen seiner weiblichen Opfer zu tragen. Also der hatte irgendwie so einen Fetisch für Damensonnenbrillen. Der hat auch bei seiner Verhaftung tatsächlich eine Damensonnenbrille getragen. Also es gibt auch...
Das ist sehr auffällig, Leute. Das muss ich ganz kurz dazu sagen. Also für all diejenigen, die uns noch nicht bei Instagram folgen, es aber bald tun, um genau dieses Bild sehen zu können, ist mir gleich vorhin aufgefallen. Also es gibt hier so ein Verhaftungsbild. Ich gehe mal davon aus, dass er das ist.
Das ist er, ja.
Diese Person trägt, also zum einen ist er muskulös, der ist also trainiert offensichtlich, hat so ein Masse-Shirt an, gestreift, Hände sind vorne gefesselt und er hat den Kopf so ein bisschen gesenkt und was so direkt ins Auge fällt, ist eben diese Brille, die er aufhat. Die wirkt so ein bisschen, ihr kennt vielleicht diese am Rande, also diese ovalen und am Rande spitz zulaufenden 50er Jahre Omi-Brillen, die damals mal so der letzte Schrei waren, so ich würde sagen in den 60er, 70ern. Und so eine Brille trägt er, die ist aber so leicht verbogen und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist denn das für eine? Ist das jetzt eben eine Lesebrille von ihm oder was ist das für ein Look? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber jetzt natürlich umso mehr, wie du das so beschreibst.
Ja, also das ist offensichtlich eine Damensonnenbrille. Ja, und jetzt hat natürlich die Anklage, die hat natürlich vermeintlich leichtes Spiel, ne? Also in der Höhle, in der er gehaust hat, ganz offensichtlich, da wurden eben diese Fotos gefunden, die auf eben sein Gefängnis hindeuten. Das ist der Link zu ihm, da ist eben das Klebeband aufgefunden worden. Da hat offensichtlich obdachlos jemand gelebt in diesen 3 Höhlen. Da wurde eine Sonnenbrille geklaut, nachts von einer Mitarbeiterin des Camps, auch wenn die dann bei den Leichen gefunden wurde, wahrscheinlich verloren. Aber das ist so sein Modus operandi, ne? Da so eine Damenbrille zu klauen. Seine Schuhgröße passt. Und so beginnt dann eben auch der Prozess. Wie gesagt, Bürgerrechtler, die laufen so ein bisschen amok. Es ist ja, man muss sich das vorstellen, in den 70er Jahren, so Sachen wie Malcolm X, wie Martin Luther King, die waren halt 10 Jahre her. Also so diese Bürgerrechtsbewegung, die hat in Amerika mittlerweile schon Fahrt aufgenommen. Und Oklahoma ist ja so ein südlich gelegener Staat, so alles auch so ein Hillbilly-Cowboy-Staat. Aber auch da hat das alles mittlerweile Fahrt aufgenommen, ne? Und der Polizei wird halt einfach sehr schnell unterstellt, okay, ihr schiebt das einfach jemandem mit indigenen Wurzeln in die Schuhe, weil ihr andere Leute schützen wollt oder weil ihr halt einfach schnelle Ergebnisse braucht. Also, ja. Was vielleicht 10 Jahre früher noch geklappt hätte und keiner hinterfragt hätte, ist jetzt zu diesem Zeitpunkt in der amerikanischen Geschichte eben ja nicht mehr ganz so einfach.
Ja.
Allerdings reicht das der Jury nicht. Also diese vermeintlichen Beweise, die reichen der Jury nicht. Das schwarze Haar, das bei den Leichen gefunden wurde, kann Gene Hart nicht zugeordnet werden. Man kann, wie gesagt, auch diese Spermien-Geschichte nicht auswerten. Seine Verteidigung hält erst dagegen, dass er eine Vasektomie hat, dass er nach diesen Vergewaltigungen, die er begangen hat, eine Vasektomie hat durchführen lassen, deswegen gar keine Spermaspur legen konnte. Es kann allerdings aufgezeigt werden, dass diese Vasektomie einfach beschissen durchgeführt wurde und er ganz normale Samenergüsse, also mit auch lebenden Spermien weiterhin hat. So, dass man also nicht ausschließen kann, dass diese Spermaspur von ihm kommt. Aber alles andere ist dann der Jury halt zu wenig. Man kann, es gibt ja wirklich keinen richtigen Beweis, der auf ihn hindeutet. Und absoluter Todesstoß für die Anklage ist dann, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des Sheriff's Office sich meldet und sagt, dass er diese Fotos, die man in der Höhle gefunden hat, die man dann später dieser Gefängnisentwicklungsanstalt dazu geordnet hat, dass er die schon Wochen vorher im Schreibtisch des Sheriffs gesehen hat.
Ach was.
Also, dass man halt wirklich davon ausgeht, okay, die wurden da platziert, um da irgendwie so eine Story zu spinnen, okay, die Fotos, die kommen aus dem Gefängnis, in dem Gefängnis war Gene Leroy Hart, wahrscheinlich hat er hier gewohnt, das ist sein Vorgehen. Der Sheriff streitet das natürlich ab, der sagt, dieser ehemalige Mitarbeiter, der wurde entlassen, der hat einen Grund, sich zu rächen, aber wer jetzt da lügt und wer die Wahrheit sagt, das kann man letzten Endes nicht entwirren.
Aber das würde ja dann bedeuten, dass, sag ich mal, dieser Vorfall ein gefundenes Fressen für den Sheriff war und er Gene Leroy Hart im Prinzip schon viel länger sozusagen im Visier hatte. Er hat quasi nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert.
Ja, dass der den wahrscheinlich gesucht hat. So, ich meine, der wusste ja, der ist flüchtig, der ist seit 2 Jahren, der wohnt wahrscheinlich irgendwo im Wald, der wird gesucht, der hat eigentlich eine lebenslange Strafe abzusitzen. Das ist ja ein sehr wahrscheinlicher Verdächtiger, ne? Und ich glaube, der wollte sich das vielleicht einfach leicht machen und hat da Beweise platziert, um den mit diesem Fall in Verbindung zu bringen, um auch schnell Ergebnisse präsentieren zu können. Es kann natürlich auch sein, dass dieser andere Mensch lügt. Also vielleicht waren die Fotos ja wirklich nicht im Sheriff-Schreibtisch, sondern waren wirklich von Gene Leroy Hart in der Höhle benutzt worden als was auch immer.
Ja, ist möglich, aber warum sollte er es? Warum sollte er lügen?
Ja, um dem Sheriff eins reinzuwürgen, um seine Entlassung irgendwie zu rächen. Das ist ja, also Menschen machen komische Dinge aus den komischsten Gründen, ne? Aber letzten Endes ist das der Todesstoß eben für die Anklage, dass man halt sagt, okay, diese ganzen Beweise in den Höhlen und auch diese Schrift in der dritten Höhle, der Mörder war hier mit Datum, das wirkt uns alles irgendwie zu platziert. Allerdings hat ein Hilfs-Sheriff, der hat schon irgendwie relativ schnell gedacht, dass der Mörder Cherokee gewesen sein könnte, weil es in der Nähe der dritten Höhle, die auch relativ nah dran ist an der Auffindung der 2 Leichen, also die im Wald lagen, da gibt es so 4 speziell angeordnete Feuerstellen.
Ja.
Und der eine Hilfs-Sheriff ist selber Cherokee und der sagt, dass das korrespondiert mit so einem Ritual, das bei denen im Stamm betrieben wird.
Ah ja,
okay. Und deswegen wurde schon auch relativ schnell vermutet, dass der Täter da irgendwie zumindest diese Wurzeln haben könnte. Aber,
okay.
Also das würde wieder auf Gene Hart passen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben vorhin mal über Fußabdrücke und Schuhgrößen gesprochen. Inwieweit ist da jetzt eine mögliche weibliche Beteiligung zu sehen?
Ja, das ist ein Punkt, zu dem ich noch kommen wollte. Und zwar, es sind nicht nur die Fußabdrücke, die darauf hindeuten. Es gibt 2 verschiedene Waffen, es gibt 2 verschiedene Knoten, die gemacht wurden. Und das ist eine Theorie, die jetzt auch in der Bevölkerung aufkommt. Dass es vielleicht 2 Täter gab, einen Täter und eine Täterin. Und auch die Eltern der Opfer, speziell die von Laurie Farmer, die sagen, dass es ihrer Meinung nach eine Mittäterin gab. Und zwar eine aus dem Camp. Also die unterstellen, dass eine Camp-Mitarbeiterin wahrscheinlich so Insiderwissen bereitgestellt hat für ihren Täter und da irgendwie dran beteiligt war. In die Richtung wurde allerdings nicht mehr großartig ermittelt. Also Gene Hart wird freigesprochen erstmal, kommt allerdings dann ins Gefängnis, um seine lebenslange Strafe abzusitzen, stirbt allerdings kurz danach. Der hat auf dem Gefängnishof Sport getrieben und dann einen Herzinfarkt gehabt und ist gestorben. Seine Familie unterstellt, dass er vergiftet wurde, weil er topfit in Form war und die sich das nicht vorstellen können. Aber hier versandet erstmal diese Spur und Gene Leroy Hart ist quasi freigesprochen als Täter.
Okay, also das ist erstmal relativ unbefriedigend tatsächlich. Ich meine, vieles hätte sehr gut gepasst und auf der anderen Seite eben auch nicht. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, ich meinte ja eben schon, es wirkt schon so ein bisschen gekünstelt, wie dann die Höhlen aufgefunden wurden. Ja, sagen wir insbesondere, was diesen Zettel betrifft. Was mir aber so oder so noch gänzlich fehlt, ist irgendwie ein Motiv. Also ich kann verstehen, warum er da vielleicht in den Höhlen gelebt haben könnte und vielleicht auch Lebensmittel geklaut haben könnte. Aber warum sollte er jetzt diese 3 kleinen Mädchen umbringen?
Naja, weil er ein Triebtäter ist, ne? Braucht man dafür ein Motiv? Also ich meine, er hat ja schon mal 2 Frauen vergewaltigt und irgendwie fast umgebracht. Da wird sein Motiv halt einfach auch der Trieb gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er der Täter war, dass er in dieser Nacht vielleicht wieder was aus Zelten stehlen wollte, wie auch das bei den Betreuerinnen passiert ist, Geldbeutel und Sonnenbrille.
Ja.
Und vielleicht die Kinder dann geschrien haben, dass vielleicht diese Mama-Mama-Rufe, die man gehört hat, und er wollte die vielleicht ursprünglich nur zum Schweigen bringen und hat dann eben sich an denen vergangen. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich.
Nur halt, weil es Kinder sind, weißt du, das wundert mich halt.
Naja, aber wir hatten das ja schon oft, dass Leute, die sich an Kindern vergehen, jetzt nicht unbedingt pädophil sein müssen oder damit vorher schon aufgefallen sein müssen, sondern dass das oft auch einfach so ein pures Machtding ist. Ne? Und er hat dann vielleicht in dem Moment einfach die Macht gespürt oder ja, was weiß ich was. Das ist Spekulation, die uns jetzt hier nicht weiterbringt, aber eine Motivlage kann man da ja auf jeden Fall konstruieren, auch wenn du natürlich recht hast. Es weicht schon von seinem bisherigen Opfertypus ab. Also das waren zumindest erwachsene Frauen, mit denen er da vorher, die er missbraucht hat.
Mhm. Ja.
Ein weiterer Einwohner dieses Countys gerät unter Verdacht. Auch der ist wegen sexueller Vorstrafen schon vorbestraft gewesen, sexueller Übergriffe. Der soll einem Freund gegenüber die Taten auch gestanden haben und dessen Freundin erkennt die gefundene Lampe wieder als ihre, die es sich dann dieser Typ bei ihr ausgeliehen hat für einen Ausflug.
Oh, okay.
Also es sagt dann ganz klar, das ist meine Lampe, die hat er sich für einen Ausflug mitgenommen, aber auch der kann nicht mehr großartig befragt werden, der stirbt durch eine Messerstecherei im Gefängnis in einer anderen Sache. Also der ist da quasi wegen was anderem inhaftiert und wird erstochen, sodass der dann quasi auch nicht mehr befragt werden kann.
Also das ist doch verrückt, wie viele Menschen ringsherum sterben. Das ist doch wirklich seltsam.
Das ist seltsam.
Weißt du, erst der Farmer, dann Gene Leroy Hart und jetzt also auch er. Ist schon irgendwie seltsam, dass so alles wegstirbt sozusagen, was möglicherweise etwas wissen könnte.
Ja, und er könnte ja zumindest auch ein Mittäter gewesen sein, wenn jetzt Gene Leroy Hart vielleicht der Haupttäter war. Ne? Also die Spur der Lampe führt jetzt zu diesem anderen Herrn, der im Gefängnis ebenfalls ums Leben gekommen ist. Und wie gesagt, er soll es gestanden haben. Aber ja, das ist jetzt erstmal die Spur. 1979 ist erstmal total kalt. Also Gene Leroy Hart freigesprochen und tot. Dieser zweite Verdächtige tot, kann nicht weiter befragt werden. Andere Verdächtige gibt's nicht.
Mhm.
Aber da liegen ja immer noch verschiedene Beweise. Da liegen ja immer noch diese Spermaspuren und es gibt noch dieses Haar. Und all diese Sachen werden dann im Jahre 2008 nochmal hervorgeholt. Also lange nach diesen Taten. 1979, wie gesagt, sind die Spuren erkaltet. Da ist dann einfach nichts mehr passiert. Und 2008 ist dann nochmal jemand auf die Idee gekommen, ey, es gibt da ja noch DNA-Material, es gibt dieses Haar, lass das mal untersuchen.
Das finde ich jetzt spannend.
Dieses Haar wird erstmal ausgewertet und verschiedene Marker deuten darauf hin, dass das von einer Person indigenen Ursprungs, höchstwahrscheinlich Cherokee, kommt. Und nähere Auswertungen ergeben, dass es gleiche Marker hat wie Material von Gene Leroy Hart. Allerdings ist das so ein bisschen fragwürdig, weil diese Haarprobe im Laufe der Zeit so ein bisschen gelitten hat. Also, aber die Marker, also 6 Marker sind da irgendwie absolut identisch mit seinen und dass es von einem indigenen Menschen Spurenleger kommt, ist auch klar. Also es ist schon sehr viel, was da auf ihn hindeutet. Und verschiedene Tests, die jetzt zwischen den Jahren 2008 und 2019 gemacht werden mit diesem Spermamaterial, deuten sehr, sehr stark darauf hin, dass Gene Leroy Hart eben doch der Täter war.
Wie machen Sie das mit dem Spermamaterial?
Was meinst du?
Ja, also ich meine, Sie haben das Spermamaterial von damals gehabt, aber womit haben Sie es verglichen? Er ist ja verstorben.
Ja, aber man hat ja von damals dann trotzdem noch irgendwelche Samples von ihm aufgehoben. Also es gibt auf jeden Fall...
Also er hat dann quasi Samples abgeben müssen.
Ja, ich weiß nicht genau, ob man das so gemacht hat, dass man von damals von ihm Sample genommen hat, wahrscheinlich. Oder dass man das mit heute noch lebenden Verwandten von ihm verglichen hat, kann man ja auch durchaus tun.
Ja, ja. Ja, gut, okay.
Allerdings deuten aktuell alle Befunde darauf hin, dass er doch der Spurenleger war. 2022 ist dann eine neue Ermittlung angestoßen worden, die jetzt, aber über die quasi nichts Neues quasi rausgekommen ist, aber die jetzt zum Gegenstand hat, dass er Haupttäter eines Zweiergespanns war und dass es vielleicht doch noch eine Täterin gab.
Ah ja.
Also jetzt ist man wieder auf diesem Zug, wo man ganz am Anfang drauf war, okay, diese unterschiedlichen Fußabdrücke, die unterschiedlichen Waffen, die unterschiedlichen Fesselungen. Vielleicht ist da doch ein zweiter Mensch beteiligt. In welche Richtung das jetzt geht, das wird man hoffentlich noch irgendwann erfahren. Also ob man jetzt da in Richtung ermittelt, irgendeine Freundin oder irgendeine Familienmitglied, was mit ihm unterwegs war, oder wirklich eine Camp-Mitarbeiterin, ne? Also ich finde, das ist zum Beispiel gar nicht abwegig. Also angenommen, er hat da wirklich im Wald gewohnt und sich versteckt und die Leute, die dann das Camp irgendwie aufgebaut und da gearbeitet haben, dass man dann da irgendwie in Kontakt kommt und dass diese Diebstähle vielleicht gar keine Diebstähle waren, sondern er von jemandem aus dem Camp versorgt wurde mit Lebensmitteln. Das ist gar nicht so abwegig, finde ich, ne?
Ja, ist es auf jeden Fall nicht. Es kann durchaus sein, dass es da jemanden gab. Inwieweit diese Person dann irgendwie auch in den Taten beteiligt gewesen sein soll, weiß man halt nicht, ne? Also ich finde, das macht nochmal ein bisschen schwerer, dass er da vielleicht eine Bezugsperson hatte, die ihm dann vielleicht auch hier und da Lebensmittel irgendwie zugesteuert hat. Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ob sie jetzt wirklich an der Tat beteiligt gewesen ist, das weiß ich nicht.
Naja, wie gesagt, wir haben zwei verschiedene Fußabdrücke auf dem blutigen Boden.
Ah ja, gut, auf dem blutigen Boden, ne?
Ja, wir haben den Versuch, diesen Holzzeltboden zu reinigen. Warum hätte das irgendein Random-Täter machen sollen? Also warum hätte man das reinigen sollen? Das würde ja vielleicht wirklich Sinn ergeben für jemanden, der im Camp arbeitet, dann da Spuren zu verwischen. Es gibt zwei verschiedene Knoten, die zur Fesselung benutzt wurden. Es gibt offenkundig zwei Waffen, die benutzt wurden, die halt nie gefunden wurden. Da kann man jetzt nur drüber spekulieren, was es war. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die drei Leichen an zwei unterschiedlichen Orten gefunden wurden.
Gibt es denn Camp-Mitarbeiterinnen, die jetzt irgendwie in Betracht gekommen sind? Ich meine, es werden ja auch nicht allzu viele sein.
Ja, doch, es sind relativ viele. Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nachzuforschen, wie viele es sind, weil das so auch einfach nicht mehr nachzuhalten ist. Aber wenn du dir jetzt diese Camp-Aufteilung anguckst,
ja,
da ist diese Kiowa-Unit, wo jetzt die Mädchen gewohnt haben. So, und wir wissen, das sind 8 Zelte, 7 davon mit Kindern bewohnt und 1 mit Betreuern. Da waren 4 Betreuer in dem Zelt. Dann gibt es Cherokee, es gibt Comanche, es gibt Quapa, es gibt Arapahoe, es gibt Osage, es gibt Chickasaw, es gibt Creek, es gibt Seminole, es gibt also Cedar.
11 oder 12 oder so habe ich jetzt durchgezählt, ne?
Genau, wenn die alle gleich ausgelastet waren ungefähr, also 11 bis 12 mal 4 Betreuer, dann sind wir schon bei fast 50 Leuten. Und dann hattest du in diesen anderen Sachen, in der Red Barn, in der Cedar Lounge, im Health Center hattest du auch wieder Mitarbeiter. Also wir reden von 50, 60 Leuten. So.
Ja, und das aber dennoch, 50, 60 Leute, stimmt, hast recht. Und lass es mal so sein, dass es vielleicht 60 Frauen waren, so im Extremfall. Jetzt einfach mal, um eine Zahl zu haben, die also das Maximum ausdrückt. Dann wäre es ja trotzdem eine viel größere, sag ich mal, Menge oder viel überschaubare Menge, als wenn du jetzt, sag ich mal, bei anderen Morden irgendwie so quasi komplett im Trüben fischen müsstest. Also
ja,
hat man
ja
eher zumindest so eine Auswahl, die man irgendwie eingrenzen kann. Und es werden auch keine 60 Frauen gewesen sein, ne? So, vielleicht lass es mal 30, wie auch immer. Also, weißt du, ich meine? So, dann kannst du gucken, wie viele von denen hatten Schuhgröße 39 und so weiter.
Man hätte das sicherlich eingrenzen können. Ich weiß auch nicht, warum man damals so schnell diesen Gedanken von der Mittäterin verworfen hat und sich dann eben nur auf Jean Leroy Hart konzentriert hat. Das war dann der Moment, wo man dann von einem Täter ausging. Mhm. Also die Polizei hätte zumindest, auch wenn er natürlich ein wahrscheinlicher Täter ist, ne, aber man hätte in mehrere Richtungen ermitteln müssen und hätte dann da eben bessere Arbeit machen müssen. Da hätte man den Grundstein legen können, dann auch natürlich für Ermittlungen heutzutage. Aber jetzt das heute aufzurollen, ist natürlich unheimlich schwer. Du kannst jetzt diese Mitarbeiterlisten besorgen. Wer hat 1977 in diesem Camp gearbeitet? Ne, das ist jetzt 46 Jahre her, 47 Jahre. Quatsch, 48. So, dann ist natürlich die Frage, wie alt sind die Leute? Leben die alle noch? Die jetzt dann zu kontrollieren, auch jetzt irgendwie fast 50 Jahre später, und da vielleicht noch eventuell deren damalige Lebensumstände nachzuvollziehen, was hätte die dazu bringen können, da als Mittäter aufzutreten? Das ist unheimlich schwierig. Das hätte man damals alles machen müssen, wie du schon gesagt hast. Ne? Ich finde es halt
sehr schwer.
Ich finde es interessant, dass jetzt quasi im Nachhinein doch Jean Leroy Hart so als sehr, sehr wahrscheinlicher Täter dasteht, nachdem alles so darauf hingedeutet hat, dass der geframed wurde, dass man ihm das in die Schuhe schieben wollte. Es ist halt dieser unbefriedigende Beigeschmack, dass man es eben nicht zu 100% weiß, auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, und dass man eben nicht weiß, ob er es alleine war.
Ja, genau. Also erstmal finde ich es gut, dass es da nach wie vor Bemühungen gibt, das Ganze zu klären. Das ist, glaube ich, alles andere als selbstverständlich. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Schrei nach Wahrheit irgendwie auch recht groß, ne? Also wir wollen alle wissen, was da jetzt genau los war, beziehungsweise ob es da noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, das herauszufinden. Ich wage es fast zu bezweifeln, ehrlicherweise. Also wenn, dann müsste man wirklich sich die Damen nochmal genauer ansehen, um überhaupt einen Schritt näher zu kommen. Aber es werden wahrscheinlich die Leute, die Ermittler ohnehin tun, die dort gearbeitet haben zu der Zeit.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist natürlich, wie gesagt, jetzt im Nachhinein einfach unglaublich schwer, da noch jetzt vernünftige Ermittlungsarbeit zu machen und da eventuell dann auch noch irgendwelche, ja, wie gesagt, Motive oder so aufzudecken. Das ist, ja. Ich sehe da fast keine Möglichkeit.
Ja, ich auch nicht so richtig.
Ja, dann natürlich wieder, wo uns jetzt hier das Spekulieren quasi ausgeht, der Aufruf an die Community: Spekuliert ihr mal, kanntet ihr den Fall schon? Der ist ja, ja so semi-bekannt, würde ich ihn einschätzen. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr euch vielleicht vor der Folge schon eine Meinung gebildet bei irgendwelchen Berichterstattungen? Und wenn ja, was denkt ihr? War es doch ein Framing oder ist der Täter bekannt? Gibt es eine Mittäterin? Was könnte die für Gründe gehabt haben? Haut mal rein. Liked und kommentiert bitte die Posts zu den Fällen. Das ist gut für den Algorithmus. Ich habe mal irgendwie gelesen, dass das, ja, wie gesagt, die Sichtbarkeit deutlich erhöht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Insta bei bestimmten Profilgrößen so ein bisschen die Handbremse anzieht und Sachen nicht mehr so sichtbar macht. Da müsst ihr dann jetzt aktiv gegensteuern und einfach, ja, wie gesagt, aktiv sein, liken, kommentieren, uns gerne in euren Stories teilen und auf uns aufmerksam machen. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, als erstes interessieren uns eure Theorien hierzu.
Auf alle Fälle, liebe Leute. Ja, vielen lieben Dank, Fabian, fürs tolle Präsentieren, wie immer. Ich finde, das ist auch, dieser Fall hat tatsächlich auch wieder so eine magnetische Anziehungskraft, weil es doch sehr viele Bilder auch im Internet gibt. Ich habe parallel immer mal wieder geguckt und geschaut und so und irgendwie zieht er einen auch so ein bisschen in so eine Atmosphäre, die auf so einer abschreckenden Art und Weise doch relativ faszinierend ist. Man taucht recht gut in diese Welt hinein und fragt sich dann durchaus, was da passiert ist. Also von daher vielen Dank, Fabian, für die Präsentation und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure Eindrücke.
Hast du denn noch einen Track der Woche oder sowas für uns?
Ach, jetzt bin ich ja so gebrainwashed von Sead, der diesen Track jetzt rumgeschickt hat gestern, ne? Den kann ich hier nicht nennen. Und insofern sage ich jetzt einfach ganz klar nein. Also der ist es auch nicht, aber es ist tatsächlich jetzt gerade der erste Song, an den ich denken muss. Und du?
Ja, ich kann es eigentlich gar nicht nennen. Das ist so ein bisschen nicht jugendfrei. Also jetzt muss man hier wieder kurz piepen und jetzt kurze Triggerwarnung. Jetzt folgen Kraftausdrücke und kleine Zuhörer, haltet euch bitte die Ohren zu. Es gibt irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es eine Band ist, ich weiß nicht, ob es ein KI-Projekt ist oder so oder eine wirklich bestehende Band, aber es gibt so ein paar Lieder, die machen so einen auf deutscher Schlager aus den 60ern, aber mit relativ knackigen Texten. Und es gibt ein Lied, das heißt Fotzenfreitag, und das feiere ich total. Das ist so, das hat so diesen 60er Jahre Schlager-Vibe, auch von der Melodie, und dann aber dieser Text irgendwie, es ist einfach riesig. Fotzenfreitag ist mein Song der Woche, ja.
Danke, Fabian, danke schön.
Herzlichen Dank. Also ihr müsst euch das einfach geben. Wie gesagt, ich liebe diese Kontroverse, dieses Hin und Her zwischen diesem 60er-Schlager-Vibe. Da denkt man automatisch an so Filme mit Peter Alexander, Roy Black und so, wo so die Welt in Ordnung war und wo dann auch irgendwie alle 2 Sekunden wie in einem Disney-Film irgendwer angefangen hat zu singen. Ne? Und dann hast du aber diesen Text, der ja eben nicht aus dem 60er-Jahre-Schlager kommt.
Ganz ehrlich, Leute, ihr könnt einer Person, die seit Tagen wahrscheinlich auch nichts zu essen bekommen hat, außer vielleicht so ein paar arme Fische, die er gefangen hat, oder vielleicht eine Spinne, die in seiner Höhle haust, nicht vertrauen. Also hört da auf gar keinen Fall rein. Macht das nicht, der ist nicht bei Sinnen, der junge Mann.
Ja, na gut. Ansonsten, ja, quält mich weiter, die von euch, die mir persönlich folgen bei Instagram, tretet mir weiter in den Arsch mit Sport und so. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die wir da machen. Wenn der ein oder andere von euch Motivation braucht, dann sagt Bescheid, dann trete ich euch in den Arsch. Dann machen wir so ein Geben und
zurückgequält.
Machen wir so ein Geben und Nehmen da draus. Und ansonsten, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich habe Bock, die Tage mit dir Stockbrot aufzunehmen. Ich habe ganz, ganz viel Stoff. Also wie gesagt, was da gerade in Amerika passiert, Elon Musk und Donald Trump, dass diese Schlammschlacht der Trennung zwischen den beiden, das ist einfach, es ist großes Popcorn, ich kann mich da zurücklehnen und das genießen. Wir sind so gefühlt so 2-3 Tweets davon entfernt, dass wirklich große Staatsgeheimnisse veröffentlicht werden, einfach weil die sich gegenseitig vernichten wollen und jeder jetzt so den Dreck rausholt, den er über den anderen gesammelt hat, der so im Keller ist. Elon Musk hat ja gestern schon rausgehauen, dass Donald Trump in den Epstein-Files steht und dass er deswegen die Herausgabe blockiert, und das ist natürlich auch vollkommen folgerichtig.
Also ich muss sagen, ich habe das jetzt nur am Rande mitbekommen und dachte mir aber heute speziell noch im Kontext Stockbrot, ob ich da nicht nochmal irgendwie mich weiter einlesen möchte, weil ich mir nur gedacht habe, Moment mal, ist das Ganze vielleicht, also dieses Rebellentum seitens Elon Musk vielleicht so eine Art Versuch zu überleben und sich ganz, also marketingmäßig, weißt du, um sein Image wieder reinzuwaschen, damit die Leute ihn nicht mehr komplett hassen?
Ich glaube einfach zwei derart narzisstische Egomanen können einfach nur eine begrenzte Zeit nebeneinander existieren. So, die haben jetzt ihr Haltbarkeitsdatum überschritten nebeneinander und jetzt vernichten die sich. Und das ist der normale Lauf der Dinge. Und Musk wird jetzt irgendwie, also Steve Bannon, einer der Berater von Donald Trump, hat ja schon angeregt, Trump soll Musk deportieren, weil der illegal in Amerika ist quasi und weil der drogensüchtig ist. Der ist wohl hart auf Ketamin. Und ich sehe das Szenario schon vor mir. Musk wird jetzt entweder in Russland oder in China irgendwie Schwanz lutschen und sich dann da an die Regierung ranwanzen, weil er jetzt bei Trump nicht mehr landen kann. Das wird eine ganz interessante Geschichte werden. Aber wie gesagt, das können wir bei Stockbrot besprechen.
Also spannend auf jeden Fall, weil es ja noch vor ein paar Wochen hieß, Achtung, Tech-Milliardäre schleimen sich bei Trump ein und es wird da möglicherweise irgendwie so eine neue Form der US-Regierung irgendwann perspektivisch irgendwann geben, die so aus diesen Kreisen besteht. Von daher sehr spannend, das ist ja quasi ein Schritt in eine ganz andere Richtung. Ja, wäre das nicht alles so traurig, würde ich wohl auch zur Popcorn-Tüte greifen oder ja, zu Chips.
Jetzt gerade bleibt einem da nicht viel anderes übrig, als zu Popcorn zu greifen. Ich muss auch sagen, ganz kurze Randnotiz, Friedrich Merz, den ich wirklich mit jeder Faser meines Seins verabscheue und ablehne, aber den Umgang mit Trump, den hat er gut gemacht. Also der war jetzt ja zum Staatsbesuch im Weißen Haus und er hat sich da deutlich souveräner verkauft als viele andere Staatsleute. Man merkt, mit egomanischen, fiesen Gestalten kann Friedrich Merz umgehen. Wahrscheinlich, weil er selber so leichte Tendenzen hat. Der weiß, wie es geht halt. Aber über den werden wir in Stockbrot auf jeden Fall reden, denn der hat meine Zornesfalte in den letzten zwei Wochen doch sehr, sehr häufig zum Erblühen gebracht. Vor allem Stichwort, die Deutschen arbeiten zu wenig, während es Beschwerden gibt vom Bundestag, von der Bundestagsältesten beispielsweise, dass Politiker noch nie so wenig teilgenommen haben an Sitzungen wie aktuell und es einfach eine absolute Frechheit ist, dass diese Herrschaften sich hinstellen und sagen, wir müssen alle mehr arbeiten, während sie selber immer weniger arbeiten und sich selber ihre Gehälter erhöhen können, eben.
Also da muss ich sagen, also das ist ein guter Punkt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, auch damit habe ich mich nicht beschäftigt, inwieweit also ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also der kann ja doch Damit durchaus auch seine Amtskollegen damit einbeziehen. Ich bin da gespannt. Ich mag ihn, also ich habe da ja nicht so eine Ablehnung wie du. Und trotzdem würde ich das hier nicht, das Stockbrot zu Augstein und Blume werden lassen wollen. Und damit sind wir bei meinem zweiten Podcast-Tipp. Auch sehr geil zu hören. Macht auch Spaß.
Ja, wie gesagt, ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Also ich glaube nicht, dass er seine Berufskollegen meinte. Ich glaube, er meinte da tatsächlich nur so den normalen Deutschen. Also es gibt ich habe tatsächlich einen Bericht gelesen über Merz bezüglich seiner Tätigkeit bei BlackRock, die er ja ausgeführt hat als Berater, bevor er Bundeskanzler wurde oder zurück in die Politik gegangen ist. Da wurde dann davon berichtet, dass er einen Tag die Woche gearbeitet hat, dafür natürlich dann ein Millionengehalt bekommen hat und dass man bei BlackRock gar nicht zufrieden mit ihm war, weil man einfach gemerkt hat, dass seine Kontakte in die Wirtschaft bei weitem nicht so gut waren, wie er sich im Vorfeld verkauft hat. Da scheint also auch sehr viel heiße Luft zu sein. Und auch wenn er diesen Posten ja irgendwie erreicht hat, und das natürlich auch schon eine Leistung ist, aber jemand, der einen Tag die Woche arbeitet, der soll sich mal nicht hinstellen und normalen Menschen in Anführungsstrichen erzählen, dass sie mehr arbeiten müssen. Wie gesagt, ich weiß, du hast eine nicht ganz so ablehnende Sicht auf Friedrich Merz wie ich. Für mich ist der, wie drücke ich es denn wertungsneutral aus, ohne das Wort Dirnenspross zu verwenden. Ein aus der Zeit gefallener Schmarotzer ist der für mich, ja.
Harte Worte. Ich habe ein bisschen Angst und gleichzeitig freue ich mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch und ich bin sehr, sehr gespannt auch auf deine Position, weil ich auch einfach ergründen möchte, woher die kommt. Also mich interessiert tatsächlich,
der Punkt ist ja letztendlich, wenn du jetzt so was zum Beispiel jetzt hier sagst, weißt du, so diese, sag ich mal, Schlagzeilen anbringst, das sind natürlich Dinge, wenn ich mich da nicht eingelesen habe, kann ich ja schlecht irgendwie was gegen sagen, weißt du?
Also dann, das stimmt.
Das ist natürlich dann auch schwer irgendwie zu kommentieren. Und ich habe auch nicht jeden Schritt von ihm verfolgt. Ich weiß auch nicht, wo das mit diesem Tag herkommt, den er da gearbeitet hat bei BlackRock. Kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aber I don't know. Kann ja sein, dass es so war.
Naja, es geht ja nicht darum, dass du auf eine Schlagzeile Bezug nehmen sollst in diesem Punkt, sondern du hast ja irgendwie ein Bild von ihm gemacht und das ist nicht so negativ wie meins. Und da frage ich mich, und das möchte ich bei Stockbrot gerne rauskristallisieren, wo kommt das her, dass du ein positiveres Bild hast von jemandem, der zum Beispiel sagt, es gibt keine Vergewaltigung in der Ehe, der sagt, wir sind alle zu faul, während er selber sehr faul ist, der noch nie den Anschein erweckt hat, politisch irgendeine Ahnung zu haben, das muss man ja auch einfach mal sagen, der hat sich immer aus der Verantwortung verpisst, wenn es nicht danach aussah, dass er Bundeskanzler wird, der ist von allen Leuten aus der CDU immer rausgemobbt worden, also Merkel hat ihn abgesägt, davor wurde er abgesägt, also es wurde immer alles dafür getan, dem irgendwelche Posten zu versauen, das kommt ja auch nicht von ungefähr, ich weiß nicht, wie man da irgendwie so ein umfassend positives Bild haben kann, das werden wir ausdiskutieren, ich werde dir diesen Schuh ausziehen.
Also da muss ich zumindest, also es war jetzt schon ein sehr cooler Trailer deinerseits, aber an der Stelle muss ich zumindest so viel vorwegnehmen, es ist nicht so, dass ich ein umfassend gutes Bild von ihm habe.
Das ist ja schon mal gut.
Das nur, um das so ein bisschen zu revidieren, damit du, also wahrscheinlich hast du das auch falsch aufgeschnappt oder so. Also es ist nicht umfassend gut. Das ist es nicht, nee.
Oder auch sein Fischen am rechten Rand. Ich könnte 1000 Sachen nennen. Aber ich bin momentan sowieso mit der aktuellen Politik sehr unzufrieden. Ich gehe schon fast in die Politikverdrossenheit über, auch wenn ich sehe, dass Leute wie Dobrindt oder Spahn oder Amthor ganz normal irgendwelche Ämter einnehmen, die eigentlich aufgrund von irgendwelchen Skandalen da gar nichts mehr zu suchen haben dürften, aber trotzdem schmarotzerhaft von unseren Steuergeldern leben. Und ja, ich bin eigentlich der klassische SPD-Wähler und trotzdem sage ich Olaf Scholz, den ich für einen besseren Bundeskanzler halte, als ich zuvor gedacht hatte, auch der müsste sich viel krasser verantworten für Cum-Ex. Es ist eine Frechheit, dass da für ihn doch keine Konsequenzen gab. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der noch so krass deutlich wird, wie noch nie zuvor, dass die einfach keine Politik für den Bürger machen, sondern für sich und für Interessenverbände. Das war immer schon so, aber das war noch nie so offensichtlich. Es wurde noch nie so offensichtlich auf den Volkeswillen geschissen. Das ist Thema Gesetzgebung. Dazu kommen wir dann bei Stockbrot. Da gibt es nämlich so ein paar Sachen, die sehr, sehr interessant sind. Und es ist jetzt pathetisch, ne? Es ist jetzt so purer Stammtisch und es ist natürlich jetzt auch kein hohes Diskussionsniveau, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Herrschaften vergessen, dass sie eigentlich unsere Angestellten sind. Denn das sind sie.
Unsere Repräsentanten. Also das ist, glaube ich, der große Punkt, weißt du. Auf der anderen Seite muss man, also das stimmt wohl. Für mich, in meiner Wahrnehmung, geht vieles um Macht und Machterhalt. Und gefühlt ist es so, dass man sehr viel kritischer das Ganze betrachtet als vielleicht noch in jüngeren Jahren. Und gleichzeitig finde ich aber auch solche Entwicklungen interessant, als dass zum Beispiel Annalena Baerbock jetzt Präsidentin der UN-Generalversammlung wurde. Finde ich auch spannend. Nicht, weil ich ablenken möchte, aber das ist für mich auch so ein Symptom im Prinzip dieses Themas. Es geht um Macht und Machtverschiebung. So wie Merz zu BlackRock ging, geht sie jetzt woanders hin, mal sehen, wann sie wiederkommt, so ungefähr. Weißt du, ich meine?
Ja, das ist dann nur um
Gerhard Machterhalt. Schröder ging zu, sag mal schnell hier.
Gazprom,
weißt du, also.
Ja, das ist ja auch einfach so eine Sache, dass quasi jeder Abgeordnete oder fast jeder 1000 Jobs nebenbei hat und die auch nicht öffentlich machen müssen, was sie wo verdienen.
Wir reden ja auch von Top-Management-Positionen.
Es ist auch eine Frechheit, weil diese Jobs, die oft in Interessenskonflikte zu ihrem eigentlichen Volksrepräsentantenjob bringen, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, die aktuelle Wirtschaftsministerin ist es, die irgendwie jetzt sagt, ja, Umweltschutz haben wir ein bisschen übertrieben mit in den letzten Jahren. Das müssen wir ein bisschen zurückfahren. Das Thema wurde zu sehr aufgebauscht. Und aha, die sitzt im Vorstand von irgendeinem Energielieferanten, der natürlich auf Gas setzen möchte, ne? So, wie von Zauberhand möchte sie Gaskraftwerke bauen. So, ja. Und solche Interessenskonflikte, die sind einfach, das muss für den Bürger transparent sein. Und das darf
das auch Problem nicht sein. Das Problem ist, dass so die Welt funktioniert. Also ich glaube, es ist relativ naiv und auch unrealistisch zu denken, dass die Politik ohne Wirtschaft funktioniert.
Natürlich, das soll sie auch gar nicht.
So, aber das heißt also, man kann sich als einfacher Bürger quasi nicht von ähnlichen Machtzusammenhängen irgendwie oder ähnlich etwas, sich eine Welt erträumen sozusagen, die frei von solchen Dingen ist. Das funktioniert leider nicht.
Das war sie auch noch nie, aber das Verhältnis war mal ausgewogener. So, das meine ich. Auch zu Zeiten, weiß ich nicht, als wir Kinder waren und als die Welt noch in Ordnung schien, da war das auch natürlich so, dass letzten Endes die Wirtschaft die Politik gemacht hat, ja. Aber es war ausgewogener. So, mittlerweile erleben wir einfach nur eine Selbstbereicherung und eine Lobbyarbeit im ganz, ganz großen Stil und dem einfachen Bürger wird ins Gesicht gelacht. So, und das ist halt, finde ich, eine Art und Weise, die wir heute erleben, die einfach, ja, mich persönlich unglaublich ankotzt. Und als jemand, der eigentlich gerne an politischen, ja, wie soll ich sagen, Prozessen partizipiert und teilhat und die verfolgt, werde ich da tatsächlich immer aggressiver, wenn ich das mitbekomme und verzweifelter auch. Also ich, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist Stockbrotstoff. So, reicht jetzt für heute.
So, das war jetzt echt ein langer Trailer. So, coming soon, Leute. Bald im Kino.
Ja, dann sind wir raus für heute und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.